Oh, mein Kopf. Ich sitze fest. Dieser verlogene Sohn eines Sandwurms. Egal, wer er ist. Mit den Klausurergebnissen ist er jedenfalls längst über alle Berge. Sowas Altes und Abgenutztes findet man auch nicht mehr bei Trödelmarkt. Es sieht so aus, als wäre hier etwas auf die Studienbescheinigung geschrieben. Aber es ist ziemlich schwer zu lesen.
10.000 Jahre und mein Hals ist so steif wie ein Bügelbrett. Moment noch. Wow, ist das schön, wieder draußen zu sein. Eben noch im leeren Raum, jetzt auf der Schaubühne. Hi, wie heißt du?
Bastian.
Schön, dich bei uns zu haben. Dürfen wir dich Pjotler nennen oder lieber Sklave oder Hilfskraft? Klingt wie letzte Hoffnung.
Ach, mich hat's wohl schlimmer erwischt, als ich dachte.
Stört es dich, wenn ich rauche? Hey, du bist viel kleiner als mein letzter Doktorand. Oder habe ich zugenommen? Wie sehe ich von der Seite aus? Was meinst du?
Moment mal. Ich bin ein Doktorand?
Ein Wunder! Lernen kann er auch. Was kann ich euch bieten? Den Hasta la Vista-mäßigen, den gut eingearbeiteten oder häufig aufgeriebenen, doch niemals kopierten Hiwi aus der Wunderlampe?
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MedTech Smoothie, Folge Nummer 9. Nach einer etwas längeren Pause...
Halt. Da muss ich gleich einsteigen. Wir hatten das
jetzt abgemacht. Jetzt unterbrichst du mich schon direkt am Anfang?
Ja, natürlich. Es ist Folge 10.
Nein, es ist Folge 9. Oder habe ich mich vertan? Gut, dann Folge 10. Also irgendeine Folge 9 oder 10. Und herzlich willkommen, Benedikt Stadezig. Du hast mich jetzt vollkommen aus dem Konzept gebracht.
Und mit mir im Homeoffice der Wissenschaftskommunikation Sebastian Deutsch.
Hallöchen.
Wir hatten doch darüber gesprochen. Das Problem ist, dass an allen, also in den Podcatchern, die ich so benutze, werden immer die Folgen angezeigt. Und da wir dieses Weihnachtsspecial einmal hatten, zeigt das immer quasi eine mehr an, als du sagst. Und dann steht da zum Beispiel bei der letzten Folge, Folge 9, Corona-Algorithmus. Und du sagst, herzlich willkommen zu Folge Nummer 8. Das klingt, als wären wir total am Leben vorbei.
Stimmt, jetzt wo du es sagst.
Deshalb ist es Folge 10 und nicht Folge 9.
Okay, akzeptiert.
Aber das ist ja nur so Kleinigkeiten. Wie läuft's? Wir waren lange nicht mehr da. Es ist wirklich,
ich wollte gerade schon sagen, macht man kaum mal eine Woche länger Pause als sonst, schon ist man vollkommen aus dem Tritt und du unterbrichst mich. Hier herrscht absolute Anarchie.
Naja, das liegt ja jetzt nicht nur hier an der Woche länger. Es ist ja momentan sowieso alles irgendwie ein bisschen schwieriger.
Und das liegt daran, weil du ein kleiner Pedant bist.
Ja, das ist jetzt meine persönliche Sache. Ich kann ja Homeoffice machen, also mehr schlecht als recht, weil wir ja auch viele Versuche machen müssen. Aber wir machen jetzt halt momentan erstmal viel Messdatenauswertung. Nächste Woche ist eh alles zu über die Osterwoche. Aber es läuft, ist ein bisschen grässlich. Ich mag Homeoffice nicht, aber es funktioniert irgendwie. Du kannst eh bei schlechter Arbeit mit nach Hause nehmen.
Ja gut, ich bin mittlerweile ja in Anführungszeichen frei sozusagen. Ich bin mit meinem PJ ja durch. Und hätte jetzt theoretisch Zeit zum Lernen, aber da ich als Termin für mein Staatsexamen wirklich den letztmöglichen Termin bekommen habe, fange ich jetzt noch nicht an zu lernen.
Ja, das wäre auch, also...
Man muss nicht motivierter sein als unbedingt nötig.
Oh Gott. Ja, was gab's sonst noch so? Also jetzt gerade mit dem Social Distancing und dem Kram... sucht man ja sich ein paar Wege, sich ein bisschen abzulenken. Ich habe mit einem Kumpel, der sitzt momentan so in Stuttgart rum, eine 9-Gag-Challenge am Laufen. Wir schicken uns einmal am Tag quasi das Beste, was wir an dem Tag auf 9-Gag gefunden haben. Und am Ende einer Woche küren wir einen Wochensieger.
Okay, das ist echt eine nette Idee.
Ja, es ist auf jeden Fall lustig. Also ich habe tatsächlich angefangen, mir tatsächlich Dinge von 9-Gag runterzuladen. Und mir die öfters anzusehen.
Aus der Phase bin ich schon wieder raus irgendwie.
Siehst du, ich hänge ein bisschen hinterher. Es tut mir wirklich leid.
Macht nichts. Hast ja auch 10.000 Jahre lang geschlafen.
So gefühlt so jetzt seit der Klausurphase. Für mich ist das alles nicht so schlimm. Ich habe 2 Monate lang eh keine sozialen Kontakte gehabt und dann ging das sofort da so schön rein. Mein Sozialleben hat das noch gar nicht mitbekommen, dass man das keine Klausurphase mehr ist.
Ja, ist doch gut.
Ja, und ich habe mir noch so ein kleines Herzensprojekt wieder angedacht. Das hatte ich schon öfters mal ein bisschen zu recherchiert, nämlich ein Skateboard mit Elektroantrieb. So ein bisschen durch die Gegend zu scooten. Und das werde ich jetzt tatsächlich mal umsetzen. Wenn es dann nennenswerte Projektfortschritte gibt, werde ich die auch auf den üblichen sozialen Medien wieder vertwittern.
Warum sehe ich vor meinem inneren Auge dich jetzt auf einem schnellen Skateboard stehen mit so einem gleißenden Feuerschweif von dem Akku-Pack hinter dir herzieht?
So schlimm wird es hoffentlich nicht werden.
Und wenn, will ich wenigstens dabei sein.
Hey, das ist nicht mein. Also wir hatten ja auch eigentlich Präsenzaufnahme angedacht.
Ja, genau.
Weil wir ja quasi uns fast mal überschnitten hätten mit der Lokation und jetzt dürfen wir uns ja eigentlich gar nicht treffen.
Also dumm gelaufen,
alles, wenn man das wohl. Alles beim Alten. Also von daher, das andere wäre ja ungewohnt gewesen. So ist es jetzt ja.
Ja, morgen wären wir ja auch eigentlich beim IG Nobelpreis gewesen, der ist ja auch abgesagt.
Das hatte ich total verdrängt. Ich hatte das eigentlich schon vorher und dann kam jetzt in der letzten Woche nochmal die Mail von den Organisatoren, da habe ich auch nochmal so. Ja. Aber ja, was willst du machen? Ist halt so.
Wird dann wahrscheinlich ja eh aufs nächstes Jahr verschoben, ne? Ich glaube, dieses Jahr werden wir es nicht mehr nachholen.
Nee, wenn überhaupt.
Ja.
Aber gut, da mähst du nicht.
Nee, das stimmt wohl.
Ja, ich habe gesehen auf den sozialen Medien, betreibst auch Heimwerkertum?
Ja, genau. Ich bin im Prinzip kurz bevor, also Bayern ist ja ein bisschen vorgeschnellt, vor, wie viel ist es? 2 Wochen ist es jetzt her, ne? Ja, vor etwas mehr als 2 Wochen, wo die gesagt haben, hier mit den Ausgangsbeschränkungen, bin ich direkt in die Heimat zu meinen Eltern geflüchtet, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt 2 Wochen lang hier komplett alleine zu hocken, ist mir viel zu langweilig. Und bin dann zu meinen Eltern gefahren, da habe ich dann meine Eltern als sozialen Kontakt und wenigstens einen Garten, wo ich was machen kann. Und da habe ich dann mit meinem Vater zusammen ein Hochbeet gezimmert, weil meine Mutter schon länger mal ein Hochbeet haben wollte und ich halt in München bin und mein Vater auch eher keine Zeit dafür hatte. Und da meine Eltern früher aus dem Urlaub wiedergekommen sind und die noch Urlaub hatten dann eben zu Hause, haben wir das dann gemacht in der Zeit. Und mein Vater hatte noch von Lego Technik einen riesengroßen Liebherr-Bagger bestellt gehabt. Und den haben wir dann auch noch, nachdem wir mit dem Hochbeet fertig waren, zusammengebastelt.
Das war
auch
richtig cool. Aus der Not eine Tugend gemacht.
Genau. Der ist richtig genial. Den kannst du nämlich mit einer Handy-App steuern. Den kannst du dann auch rumfahren und dann bewegen und alles.
Natürlich cool. Hat der Lego Technik-Bagger eine App. Alles hat eine App.
Alles
hat eine App. Weil alles ist besser mit einer App.
Nee, aber das ist wirklich gut gemacht, muss man sagen.
Okay, ja, dann sage ich nichts, kenne ich nicht. Wieso hast du das noch nicht verinstagrammt?
Ja, ich habe sogar ein Video, stimmt, das kann ich eigentlich mal posten, hast recht.
Weil sonst sehe ich das ja auch nicht, weißt du, bei mir ist das ja ähnlich wie bei den Hörern, du erzählst das jetzt und ja.
Du kannst es höchstens mal googeln, wenn du gerade eine Lust darauf hast, das ist der Liebherr R9800-Bagger.
Ja, weißt du, was jetzt kommt, wenn ich das einfach nur eintippe? Der echte.
Nee, auch der Lego-Technik. Ist das auch riesig. Der Lego-Technik.
Das ist wirklich groß.
Ja, also so eine Schaufelladung ist, glaube ich, einmal die Ladefläche von so einem Muldenkipper ungefähr.
Krass. Also ich hatte mir jetzt vorgestellt, weißt du, von meinem inneren Augen, wie das so aussieht, wenn du irgendwelche Projekte angreifst. Distille. wie das so aussieht und dann mit dem Hochbeet, aber das ja, okay. Wo stellt man sowas hin?
Was ist Hochbeet oder ein Bagger?
Ja,
den Bagger kannst du ins Hochbeet stellen.
Ja, toll. Genau, damit kann deine Mutter jetzt die Gartenarbeit verrichten.
Genau.
Super. Ja, wir können ja jetzt mal dann anfangen nach einer Viertelstunde rumgequatsche. Was haben wir denn heute für Themen?
Ich habe als Thema einmal mitgebracht den schönen Titel Das Heilmittel Fieber.
Oh, ne, ja.
Ja, wie gesagt, es ist wie immer etwas plakativ. Du wirst nachher sehen, was da genau hintersteckt. So als Zwischenfutter habe ich tatsächlich nicht so wirklich was, weil wenn man nur zu Hause sitzt, dann kann man sich eigentlich über wenig Sachen aufregen. Und ich würde sagen, so dass das ganze Corona-Feld meinen, wenn man da werden die Leute eh permanent mit vollgeschmissen.
Ja, das glaube ich, das macht man mittlerweile instinktiv schon. Weil,
und sonst kann man wieder eine Folge mit Überlänge machen.
Ja, da wirst du nicht mehr fertig. Ja.
Und als Diskussionsthema, das ist ein bisschen so, sag ich mal, mit Anlehnung an die aktuelle Situation generell, habe ich sozusagen als Diskussionsfrage mitgebracht, Medizin nach Bedarf oder Budget? Was wird sich in Zukunft sozusagen durchsetzen? Was ist besser, was ist sinnvoll und sowas? Einfach mal mit dir darüber zu quatschen. Und zum Schluss habe ich noch ein kleines Vor-Oster-Special-Fun-Fact-Gedöns mitgebracht.
Ja, ich warte mal auf die Dinge, die was kommen. Bei dem Diskussionsthema kann ich mir schon was drunter vorstellen. Bei dem Fieber bin ich mal gespannt. Das hört sich wieder an wie Omas Hausmittel. Von mir gibt es als wissenschaftliche Arbeitsdokumentation den Hai der Lüfte.
Da habe ich überhaupt keine Ahnung, was das bitte sein soll.
As intended. Und als Diskussionsthema habe ich mitgebracht, ich sehe was, was du nicht siehst. Und wie üblich gibt es von mir dann noch als Rauskehrer einen schlechten Witz. Ist ein bisschen länglich, aber ich musste ja,
ich habe gesehen, wie lange er ist und deswegen habe ich ihn mir gar nicht erst durchgelesen.
Das ist gut, weil dann wirst du ihn auch das erste Mal live erleben dann tatsächlich. Ich musste tatsächlich lachen, nicht nur schmunzeln. Wir gucken.
Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Was ist das für eine Frage?
Eine ganz normale Frage, entweder oder.
Mein zweites Thema ist ganz kurz, dann fange ich an. Dann hast du dann ein bisschen Redezeit.
Dann tu mal machen.
So, und zwar, ich bin wieder ein bisschen in meiner Technikabteilung ein bisschen rumgewandert. Normalerweise bin ich ja so der Automensch. Aber ich bin jetzt mal zu den Flievertüts gegangen, nämlich und habe mir was zu Flugzeugen rausgesucht. Bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Momentan ist es ja draußen 20 Grad oder sowas. Aber das ist auch ein Phänomen, was jetzt, sagen wir mal, nicht wetterbedingt ist, worüber ich was rausgesucht habe, sondern vielmehr zu den aktuellen Wetterbedingungen, also nicht jahreszeitenabhängig, sondern wetterphänomenabhängig. Es geht um Vereisung von Flugzeugtragflächen. Das ist ja eigentlich ein ziemlich eminentes Problem, gerade wenn es dann halt kalt ist oder wenn man halt in hohe Luftschichten fliegt. Da ist ja auch immer relativ kalt. Das heißt, eigentlich haben alle Flugzeuge müssen auch laut Zulassung eine De-Icing-Anlage haben, also eine Anti-Frost-Anlage dabei haben, wie die aussieht. Das kann immer unterschiedlich sein. Es gibt da zum Beispiel so einfach wie beim Auto Heizwendeln quasi durch die Tragflächen durchgelegt, die das Eis dann wegschmelzen. Oder man benutzt teilweise die Abgase von den Turbinen, die ja relativ warm sind, um das und leitet das dann davor. Das aufzuschmelzen. Wenn es nicht gut funktioniert ist, dann sieht man das zum Beispiel bei der französischen ATR 42, das ist so eigentlich das klassische Beispiel. Wenn man die googelt, da findet man immer da horrende Probleme mit Vereisung von Tragflächen, weil die hat nämlich auch so eine De-Icing-Anlage und die hat leider erst quasi nach dem ersten Drittel der Tragflächen angefangen. Und da vorne war halt, also an den vorderen Spitzen war halt sehr schlechte beziehungsweise kein De-Icing und von daher hat sich da immer relativ viel Eis angelagert, wenn die Wetterbedingungen schlecht waren und dann ist das auch zu einigen Flugunfällen da gekommen.
Unschön.
Ja, unschön und deshalb habe ich noch einen kleinen Exkurs in Aerodynamik mitgebracht, nämlich warum ist Eis auf Tragflächen ein Problem? Man würde jetzt erstmal sagen, ja gut, zusätzliches Gewicht auf einem Flugzeug in Form von Eis ist ja...
Ich hätte gesagt Verwirbelung.
Ich hätte gesagt Verwirrung.
Okay. Ja, weil ich meine, normalerweise hast du ja einen relativ gleichmäßigen Luftstrom über so einer Tragfläche, der ja letztendlich auch dafür sorgt, dass die Tragfläche einen Auftrieb erzeugt. Und wenn da dann eben das verwirbelt wird und die Strömung abreißt, dann hast du keinen Auftrieb mehr.
So, da bist du nämlich genau tatsächlich, du kannst das Thema genauso gut vorstellen.
Ja, ich hab genug Flugsimulator gespielt.
Ja, tatsächlich ist es also der Auftrieb am Flügel wird ja dadurch erzeugt, dass du halt dieses nicht symmetrische Profil hast. Unten ist es ja meistens ziemlich gerade und oben auf der Oberfläche hast du so einen Buckel. Das heißt, wenn die Luft dieses Profil umströmt, hat es auf beiden Seiten einen unterschiedlichen Weg zurückzulegen und damit auch dann halt eine andere Geschwindigkeit. Das heißt, oben muss das, die Luft schneller fließen als unten, damit sie ja quasi wieder vorne und hinten gleich ist. Also wenn wir ja,
damit,
das
damit dahinter kein Loch entsteht sozusagen an Materie.
Das ist ja genau, das ist halt ein natürliches Bestreben, dass halt ein Druckausgleich hier stattfindet. Also wir haben dann dadurch, dass sich das immer ausgleichen will, eben eine unterschiedliche Geschwindigkeit auf der Oberseite und der Unterseite. Und dadurch ergibt sich auch eine Druckdifferenz, weil wenn Luft halt schneller fließt, habe ich einen geringeren Druck, als wenn sie langsamer fließt. Das ist ja irgendwie logisch, weil meine Luftteilchendichte dann einfach abnimmt. Und dadurch, dass sie oben schneller fließt und ich dadurch da einen geringeren Druck habe, und oben unten drunter halt einen höheren Druck haben, das ist ja dann quasi schon intuitiv, wird der Flügel quasi nach oben gedrückt. Und die Kraft, die dadurch resultiert, bezeichnen wir als Auftrieb. So, diese Teilchen, die halt da laminar, das ist das wichtige Wort, über diesen Flügel strömen, um diese Geschwindigkeitsdifferenz und damit die Druckdifferenz herzustellen, werden halt durch Eisablagerungen halt gestört und es entstehen halt turbulente Wirbel. Und dadurch, dass halt Turbulenzen entsteht, wird halt also eine laminare Strömung ist meistens hochenergetisch und eine turbulente ist halt niederenergetisch. Das heißt, ich verliere Geschwindigkeit. Wenn ich Geschwindigkeit verliere, verliere ich meine Druckdifferenz, also meinen Auftrieb.
Und dann fällt der Vogel runter.
Dann fällt der Vogel runter. Und dann hat man sogenanntes Stalling, also ich habe einen Auftriebsverlust und dann habe ich die Katastrophe. Also ich will dieses Eis da weg haben. Was macht man, also jetzt komme ich zu diesem Artikel, den ich gefunden habe, der ist in Lasertechnik erschienen am 16.03.
Du immer mit deinen Lasern.
Laser sind super.
Lass mich raten, die wollen das Eis verdampfen mit dem Laser.
Nein, das wäre viel zu trivial, um in dieser Martinet hier auftreten zu
dürfen. Ich dachte nur, weil du ja schon die Laserscheibenwischer hattest.
Genau, das kommt von Tesla.
Genau.
Nein, es kommt tatsächlich vom Fraunhofer Institut IWS aus Dresden. Das ist das Institut für Werkstoff- und Stahltechnik. Also quasi ein Partnerinstitut von unserem Institut für Schweiß- und Flügeltechnik. Und die haben sich gedacht, da müssen wir doch was gegen tun. Und es wäre viel zu banal, das einfach irgendwie mit Hitze wegzulasern oder sowas. Sondern wie der Titel halt schon sagt, haben sie sich was Cleveres überlegt. Sie haben sich gedacht, wenn wir die Oberfläche von den Flügeln so behandeln, dass das Eis sich da gar nicht mehr ablagern möchte, dann haben wir sogar einen sehr energieeffizienten Mechanismus gefunden, wie wir das Eisablagerung finden können. Weil bisher haben wir gesagt, wir brauchen immer irgendwie entweder elektrische Energie, um das wegzubrennen, oder wir müssen Turbinenabgase dahin leiten. Das ist alles dann, also quasi, dann brauche ich mehr Leistung in den Turbinen, da verbrenne ich wieder mehr Kerosin. Ist alles eher so unschön. Das wollen wir eigentlich wollen wir es cleverer hinkriegen. Bisher ist es ja auch so, bevor die Flugzeuge starten, wenn halt Eisgefahr besteht, dann werden die ja mit Anti-Eis-Zeug eingesprüht. Das hat vielleicht ja der ein oder andere auch schon mal erlebt. Mir ist das auch schon einmal passiert, bin ich nach London geflogen, da ist auch unser Flugzeug einmal abgekerchert worden mit dem Zeug. Das ist recht viel. Das sind so zwischen 400 und 600 Liter pro Flugzeug, die da drauf geschüttet werden. Und das ist halt jetzt, sagen wir mal, keine Seifenlauge.
Das ist eine Glykolmischung oder so, ne?
Genau, exakt. Das ist eine Glykolmischung und das sind halt die Alkohole und die sind halt
höchst umweltfreundlich.
Höchst umweltfreundlich, richtig. Also wenn es geht, die werden dann auch neutralisiert und sowas, aber wenn es geht, wäre halt besser, wenn man davon Abstand nehmen würde. Vor allen Dingen, weil wir das Problem haben, das kann man immer erst quasi direkt vom Start quasi aufsprühen, dann, weil du nur, also je nach, es kommt halt darauf an, wie kalt es ist und wie groß die Eisbildungsneigung ist, also wie Luftfeuchtigkeit ist. Und man sagt, so ungefähr zwischen 20 und 30 Minuten ist die Vorhaltezeit von so einer Behandlung. Das heißt, sollte ich das da drauf kippen und dann habe ich irgendwelche Verzögerungen und komme wieder aus diesem Zeitfenster raus, dann muss ich die ganze Chose nochmal abziehen. Es kostet auch Geld natürlich und halt Umweltbelastung. Wir wollen das nicht. Und die Leute haben sich jetzt halt Laser geschnappt und mit dem Direct Laser Interference Patterning Verfahren.
Aha, das.
DLIP. Wir nennen es einfach DLIP, das ist das Akronym davon. Haben sie sich gedacht, Wir lasern da ein Muster drauf, das ist halt so ein ganz feines Interferenzmuster. Das sieht halt so aus wie so eine Hanuta-Waffel in sehr fein. Also eigentlich, deshalb habe ich da wieder drauf gekommen, das sieht so ein bisschen aus wie eine Haihaut unter dem Mikroskop.
Ah, okay. Ja. Ah, der Hai der Lüfte, okay, jetzt macht Sinn.
Exakt. Und das ist eigentlich das Gleiche. Warum hat der Hai diese Haut? Weil sich da Luftblasen dann zwischen diesen Bergen und Tälern, das sind immer so ganz viele Berge.
Ja, und das macht ihn Wasser flutschiger sozusagen.
Genau, da ist immer Luft zwischen und dadurch macht das, genau, dann ist der flutschiger quasi im Wasser. Und genau das gleiche Problem hat jetzt das Eis. Dadurch, dass das halt immer Bergtal, 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 Bergtal ist, ist die Fläche, mit der das Eis quasi auf der Flügelfläche hat, viel geringer. Und die Haftung ist halt sehr geringer und das heißt, wenn da noch Luftströmung drumherum geht, dann wird das meistens einfach weggepustet oder es rutscht halt einfach ab, weil so ein Flügel ja nie gerade ist. Mhm. Und wie wird das gemacht mit diesem D-Lib? Die nehmen halt eigentlich einen Laser und jagen den, also haben zwei Laserstrahlen und jagen den quasi durch so ein Interferenzgitter. Ich weiß nicht, wie ich das banaler beschreiben muss, aber es ist, im Physikunterricht hatte das jeder schon mal, also so Polarisationsfilter oder sowas.
Achso, ja, Polarisationsfilter schon.
So, damit kannst du die ja alle quasi, dass du alle Wellen einer Wellenlänge hast und wenn du die quasi dann so übereinander mergst, dann gibt es immer, das war immer das Experiment, dass du so zwei Interferenzgitter hast und die so im Winkel zueinander verändern kannst. Und dann siehst du, wie quasi die ausgehenden Interferenzmuster sich verändern. Und nichts anderes machen die hier, weil zwei Laserstrahlen sind ja quasi, Laser ist ja immer ein kohärentes Licht, das heißt Licht einer Wellenlänge, grob. Wahrscheinlich würden die Physiker würden das wieder anders sehen, da gibt es auch verschiedene Klassen, aber ich sage jetzt einfach Laserlicht, das ist kohärentes Licht, eine Wellenlänge. Und wenn ich die halt jetzt durch so ein Gitter durchjage und in einem richtigen Winkel auch noch zueinander stelle, bekomme ich halt ein spezielles Interferenzmuster, weil vielleicht der eine Laser quasi mit einer Periode immer, also Bergtal, 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 wenn ich im richtigen Winkel die anderen Bergen und Täler von dem anderen Laserstrahl da drauf jage, dann bekomme ich halt dieses Hanuta-Muster. Und das brutzel ich halt da in die Oberfläche rein. Was die halt, dieses D-Lib ist halt auch nichts Neues mit der Laserinterferenz. Neues allerdings, dass sie das als 3D-Muster halt anlegen, weil sonst wäre es ja nur so quasi so eine Oberflächenbehandlung, sondern die machen das quasi, dass sie erst mit einer stärkeren Laserlicht anfangen und sich dann von unten nach oben durcharbeiten durch das Material, sodass du eine gewisse Tiefe erarbeitest. Sonst hättest du ja quasi nur immer Bergtal, Bergtal so als Punkte auf der Oberfläche drauf gebrannt. Und deshalb bekommen sie halt dieses Gebirge, was es dem Eis so schwer macht, da anzupacken. Und dann haben sie hier auch noch das Ganze mit Airbus im Windkanal getestet, halt, wie gut das funktioniert oder nicht. Das heißt, sie haben Windgeschwindigkeiten zwischen 65 und 120 Meter pro Sekunde genommen, Lufttemperaturen so minus 10 Grad, also alles, um Eisbildung zu bevorzugen. Und haben dann mal geguckt, auf einem Standard-NACA-Profil, das ist so das 0815-Flügelprofil, gibt da ultra viele.
Der Normflügel, der DIN-Flügel.
Boah, ja, das ist schwierig, weil es gibt da eine Menge. Es gibt dann so ganze, so dicke Wälzer an Bücher für Aerodynamiker, vor allen Dingen im Motorsport, mit irgendwelchen Flügelprofilen. Die haben auch dann so ganz abgedrehte Namen mit Buchstaben und Zahlenkombinationen.
Ja gut, aber das ist ja nur in Anführungszeichen zum Glück nur für Flugzeuge relevant mit der Vereisung.
Ja.
Naja, komm, in ein Formel-1-Auto wirst du kein Defrosting-Device einbauen.
Das ist korrekt, aber das könnte ja auch noch andere Nebenwirkungen. Ich habe ja schon gesagt, dass der Hai macht das ja auch, um quasi geschmeidiger durch die Luft gehen zu lassen. Die haben das jetzt nur dafür genommen, aber vielleicht könntest du ja mit diesem D-Lib-Verfahren da noch andere lustige Pattern draufbrennen, die dir vielleicht irgendwie noch einen anderen Vorteil bringen.
Kurze Zwischenfrage, bevor ich es vergesse. Wie groß ist denn dieses Pattern eigentlich? Sieht man das makroskopisch oder nicht?
Nein.
Okay.
Mal gucken, ob ich hier die Zahl. Ich habe mir die Zahl hier irgendwo aufgeschrieben, damit ich hier keinen Blödsinn erzähle. Damit passiert. Also es war im Mikrometer- und Submikrometer-Bereich.
Ach du Kacke. Ja, okay.
Weil, also, ist wahrscheinlich wie so ein 2000er Schleifpapier oder so.
Ja, genau. Nee, weil ich dachte nur, so ein Golfball, der hat ja auch diese Dellen. Also es ist jetzt zwar kein Waffelmuster, aber hat auch diese Dellen, damit der ja im Prinzip besser durch die Luft fliegt. Und das siehst du ja makroskopisch. Das ist ja nichts
Mikroskopisches. Aber das ist tatsächlich ein ziemlich guter Vergleich für dem, wie das da aussieht, weil die sind halt auch ein bisschen rundlich. Aber bei dem Ball ist das ja, weil das ja eine Kugel ist. Und ja, da müsstest du das, da ist das Pattern ja, müsstest du das ja
auf Ecken Kugel. Auf einer Kugel sind immer blöd.
Gut, das war gut vereinfacht. Ich habe jetzt ein bisschen gestruggelt, aber Ecken auf einer Kugel ist eine blöde Idee. Ja, genau. Und deshalb sind das so Dellen. Aber ja, das kann man damit eigentlich ganz gut vergleichen, aber es ist halt sehr fein. Deshalb kannst du das auch nicht direkt mit einem Laser da drauf brennen, sondern musst halt die Interferenz von dem Licht dafür benutzen.
Naja, genau. Muss halt klein sein.
Ja, so klein kannst du das mit einem Laser nämlich gar nicht abtasten.
Mit Hammer und Meißel.
Ja, sonst könntest du halt einfach sagen, warum brennt die nicht mit einem Laser dieses Muster da rein? Weil es halt so fein ist. Deshalb ist das eigentlich was Cooles. Habe ich ganz vergessen. Aber ja, da haben sie halt rausgefunden, dass sie 25% der Heizleistung sparen können.
Oh, das ist ja schon gut.
Verfahren. Ja. Ja, und das ist halt, wenn du das halt wieder, das macht alles wieder sehr viel effizienter. Mhm. Ja.
Wie sieht, also bist du soweit fertig mit der Ausführung, weil dann habe ich nämlich noch eine Frage.
Ja, die haben halt noch so einen Ausblick, wie das natürlich bei so Papern ist. Du musst halt dann noch immer noch so einen vom Stapel lassen, was du damit alles noch so Cooles machen könntest, wenn du genug Geld und Zeit hättest.
Wofür die DARPA das missbrauchen kann.
Tatsächlich nicht, weil das mit dem De-Icing, das wäre eher DARPA-freundlicher für so Stealth-Flugzeuge in großen Höhen, lange Strecken fliegen, als was sie hier noch geschrieben haben, weil das ist ja ähnlich des Lotus-Effekts, ne? Das
ja, genau,
ist
stimmt, ja.
Die Lotus-Pflanze benutzt sich nämlich des gleichen, also auch quasi dieses Mikro-Pattern, ja, damit das Wasser abperlt, was sie sich halt bei dem Eis auch zunutze gemacht haben. Und da haben sie halt gemacht, also alles, wo du diesen Lotus-Effekt halt quasi benutzen könntest, kannst du das halt auch nutzen. Und dann haben sie vor allen Dingen gesagt, hier, ja, für Windkraftanlagen in kalten Regionen zum Beispiel, dann fällt da auch das Eis ab von den Dingern. Biokompatible Implantate.
Warum?
Weil diese Nano-Geometrien besser sind, um das quasi in Knochen einzugliedern, weil das halt da besser anpacken kann.
Ach so, ja, okay.
Das ist in der Medizintechnik eigentlich sehr, sind so Nano- oder so
ja, also wenn
Behandlungen.
Zum Beispiel jetzt, wenn du so eine zementfreie Endoprothese oder so nimmst, da hast du halt die Oberfläche irgendwie so rau gesintert, mehr oder weniger.
Genau, aber das ist ja letztendlich auch genau der gleiche Punkt, ja, nur halt noch feiner.
Die Prothesen kosten dann wahrscheinlich das Doppelte.
Ja, deshalb sage ich, man spinnt da immer. Das ist vielleicht auch nicht sinnvoll, weil das Verfahren mit dem Sintern auch genauso gut funktioniert. Aber
ist in der Medizin ja nicht anders.
Man könnte das auch machen. Oder die Verbesserung von elektrischen Steckkontakten. Ja.
Okay.
Ja, weil du könntest halt die Flächen näher annähern, weil das halt Mikro... Das ist...
NASA-Calling.
Ja, genau, das ist so... Oder ja, du hast halt die Oberfläche wieder, die Angriffsfläche der Oberfläche verhindert, dann hast du eben vor Rost, kannst du das auch noch schützen. Also, aber das ist alles, ich würde ja sagen, sie haben da schon genau die richtige Anwendung jetzt für das Pattern, das ist, und für das, was sie sich da ausgesucht haben. Das hört sich auf jeden Fall ganz cool an. Und was Airbus da halt auch rausgefunden hat, denke ich mal auch, dass das eine ziemlich coole Sache ist. Wir werden das jetzt nicht in den nächsten Jahren im Flugzeug sehen, bin ich mir ziemlich sicher. Weil,
wahrscheinlich nicht.
Du musst das halt, das haben sie jetzt halt auf so einem kleinen Stück, so weiß ich was, 5 Zentimeter, sieht man da auch in den Fotos von diesem Airbus-Test. Da haben sie das halt jetzt drauf gelasert. Da ist man aber noch ziemlich weit davon entfernt.
So einen ganzen Flügel damit zu machen.
80 Meter Flügel von so einem Airbus A380 damit zu blasern.
Na ja, klar.
Viel Spaß damit. Oder Windkraftanlagen. Da kommen wir mittlerweile auf unsere Grenzen, weil wir Hallen bauen müssen, um Formen zu bauen für die blöden Flügelprofile. Und dann willst du das auch noch blasern. Ja.
Brauchst halt irgendeine portable Lösung für...
Ja, das dauert aber wahrscheinlich auch.
Oder ein Hiwi, der mit dem Laserpointer dann den Flügel bearbeitet.
Richtig, billige Arbeitskräfte.
Noch eine Frage, wobei ich fast glaube, dass allein durch die Größe das schon beantwortet ist. Wie sieht das denn bezüglich Verschmutzung, sage ich mal, aus? Weil es ist ja auch schon so, dass sozusagen ein gewaschenes bzw. frisch lackiertes Flugzeug weniger Treibstoff verbraucht als jetzt ein dreckiges, sage ich mal.
Naja,
ist das zu fein? Ist es zu fein, um durch Schmutz beeinflusst zu werden?
Ja, das ist ja genau der Trick daran. Dass okay. Also du hättest halt genau noch diesen Lotus-Effekt, deshalb haben sie das halt auch gesagt, wenn sich da Schmutzpartikel drauflegen würden, dass du wahrscheinlich einfach nur mit dem Gartenschlauch da drüber gehen müsstest, und, um den Kram dann da abzuspülen, okay, quasi.
Oder einmal durch eine Regenwolke fliegen.
Oder sowas. Also ja, bei so Luft, bei der Airspeed von 120 Meter pro Sekunde würde sich das wahrscheinlich dann auch nicht halten können. Aber ich glaube, das haben sie noch nicht versucht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das dann ähnlich verhält. Also und Turbulenzen hättest du halt durch das Muster halt nicht, deshalb haben sie es ja so fein gemacht, weil du da halt dadurch keine Ablösung erhältst. Weil das könnte man sagen, wenn man das sehr, sehr grob macht, dann hättest du das auch, also so 60er Schleifpapier, aber dann hast du halt das gleiche Problem, was du hättest, wenn du Eisablagerungen hast.
Naja, genau. Ja, spannend.
Ja, ne? Amazing times. Damit bin ich durch, wenn du keine Fragen mehr hast. Ich wollte noch unseren Professor zitieren, unseren Professor Schröder. Sicherheitsrisiko, weil natürlich können auch die Pitotrohre des Flugzeugs vereisen.
Ja, aber das wäre das von der Größe tatsächlich was, wo man es in näherer Zukunft schon anwenden könnte.
Richtig. Und das sind ja sehr kritische, gerade weil da Pitotrohre sind. Der Professor Schröder stellt sich mir die
Flugzeuge. Erklär mal gerade, was das ist. Ich weiß
ja,
was
Pitotrohr, das ist. Pitotrohr nennt sich ein Staudrucksensor. Das sind so Röhrchen, die sieht man meistens neben dem Cockpit von dem Flugzeug. So vier Stück sind das meistens. Zwei links, zwei rechts. So Röhrchen. Beim Formel-1-Auto sieht man die auch oben vorne vor dem Cockpit quasi. Das sind immer so Stege, die nach vorne gucken. Bei den Tests sieht man immer, da haben die immer so riesige Arrays mit diesen Röhrchen dran. Und die messen einfach den Staudruck der Luft, also die Druckdifferenz zwischen Standardatmosphäre, zwischen außen und wie viel Luft quasi in dieses Röhrchen reingedrückt wird. Und dadurch kannst du halt die Airspeed berechnen, also die Geschwindigkeit über Grund. Weil du hast ja quasi eine Windgeschwindigkeit, die wie der Wind fließt an dir vorbei, und deine Geschwindigkeit. Aber du möchtest ja die Nettogeschwindigkeit haben. Also du kannst nicht einfach ein Windrad raushängen und dann anhand der Drehzahl berechnen, wie schnell du fliegst, weil dann hast du das Problem, dass du den Wind immer noch mit einberechnet hast. Und dann sagt dir das eigentlich sehr fehlertolerant, wie schnell du dich über Grund bewegst. Das große Problem bei den Dingern ist, wie Herr Professor Schröder da immer sagt, wenn sie wüssten, wie präzise diese Dinger arbeiten, würden sie nie wieder in ein Flugzeug einsteigen. Und deshalb haben sie auch vier Stück davon dran, weil dann machst du Sensorfusion. Du nimmst vier von diesen Messwerten und guckst, wenn die in einem Toleranzbereich umeinander so rumeiern, dann sagst du, ja, wird
stimmen. Wird schon stimmen.
Das Problem ist, wenn eins zufriert, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch mehr als eins zufrieren. Und da die wichtigsten, also gerade es wird ja sehr wenig auf Sicht auch geflogen, oder Geschwindigkeit kannst du in dem Flugzeug ja auch nicht per Sicht beurteilen, wenn du im Himmel bist. Schwierig. Dann willst du das festmachen, wie schnell du fliegst.
Ja.
Ist das halt eine der höchsten, also der wahrscheinlichsten Unfallgründe, die es gibt, dass halt die Geschwindigkeitsmessung ausfällt und die Dinger dann einfach vom Himmel fallen, weil niemand mehr weiß, wie schnell sie fliegen, ob sie zu schnell sind, ob sie zu langsam sind. Ja, und das ist immer ein sehr kritisches Instrument dabei, und das könnte man damit auch schützen.
Ich glaube, das ist sozusagen die erste praktische sinnvolle Anwendungsmöglichkeit
an einem Flugzeug. Aber es halt nicht so groß ist.
Ne? Ja, eben.
Das kannst du. Man die Außenseite von diesem Röhrchen halt mit dem Ding da blasern.
Ja,
dann
genau.
Ja. Gut, das ist immer noch nicht das Problem gelöst, dass da irgendein Kram reinfliegen kann.
Ja, gut.
Oder innen drin, das kannst du halt nicht machen.
Muss eine andere Messtechnik machen.
Ja, gut, diese primitive Kackmesstechnik gibt es ja nicht ohne Grund schon seit Anbeginn der Luftfahrt,
ja,
weil wir nichts Besseres haben.
Außerdem, irgendwie muss man sterben.
Oh, heilige Scheiße. Jetzt hörst du dich an wie der Lukaschenko. Der hat ja auch gesagt, lieber aufrecht gehen, sterben, als in der Quarantäne. Weiß ich nicht.
Ja, ja.
Ne, wir haben gesagt, wir sprechen
nicht. Ich wollte gerade sagen. Ich habe nichts gesagt, also darfst du auch nichts sagen.
Ja, mach weiter.
Gut. Dann kommen wir direkt zum nächsten Thema, würde ich sagen. Ich habe
ohne Umschweife.
Ohne Umschweifung, genau. Ich habe es genannt das Heilmittel Fieber.
So, ist das jetzt so ein Omas Hausmitteltrick?
Nee, ganz und gar nicht.
Schwitzet aus.
Da hat die liebe Oma ausnahmsweise rein gar nichts damit zu tun.
Echt? Das war klasse.
Und zwar, also ich musste mir den Titel für auch ein bisschen aus den Fingern saugen, sage ich mal, dass es ein bisschen catchier klingt. Und zwar geht es um Autismus.
Bitte was?
Ja, also Autismus, ich denke mal, die meisten Leute kennen das, ist meistens eine erblich bedingte Erkrankung, die sich schon, also sag ich mal, der klassische Autismus, der sich schon im Frühkindesalter äußert, und zwar dadurch, dass die Kinder eine eingeschränkte soziale Interaktion zeigen, wesentlich geringere sowohl verbale als auch nonverbale Kommunikation zeigen, sowohl mit Gleichaltrigen als auch mit Eltern und anderen Menschen. Und meist auch, sag ich mal, zumindest generell kognitiv eingeschränkt sind, also Lernverzögerungen haben, aber zum Teil sehr selektive Intelligenzen haben. Also die können dann, was weiß ich, im Grundschulalter noch nicht richtig sprechen, sag ich mal, grob gesagt, aber sind dafür Hochmathe begabt, mehr oder weniger. Und da gibt's halt mannigfaltige Ausprägungen von Autismus. Gibt ja auch noch diesen, was man auch kennt, den Asperger-Autismus, wo das mit den sozialen Sachen im Erwachsenenalter, sag ich mal, sich ein bisschen auswächst, die dann im Prinzip nur noch diese Selektivintelligenzen haben und nicht mehr diese sozialen und kommunikativen Einschränkungen oder wesentlich geringer ausgeprägt. Auf jeden Fall gibt es schon, was ich sehr interessant fand, was ich auch gar nicht wusste, schon seit wesentlich längerem. Ich glaube, irgendwie die ersten Beobachtungen hat man irgendwie in den 80er Jahren dazu schon gemacht, dass zum Teil Kinder, die eben unter so autistischen Symptomen leiden, wenn die erkranken und Fieber haben, dass diese Symptome zurückgehen. Da haben Eltern häufiger beobachtet und auch Ärzte, dass Kinder, die vorher eben eine starke soziale Einschränkung der sozialen Interaktion hatten, auf einmal da wesentlich konnektiver werden, was sowohl die Bindung an Eltern als auch Gleichaltrige oder Ähnliches angeht. Und das Ganze.
Wasser auf die Mühlen der Impfgegner.
Oh, jetzt hör auf. Und diese, sag ich mal, Verbesserung der autistischen Symptomatik hielt über die Zeit des Fiebers an und noch bis ungefähr 3 Tage nach Abklingen des Fiebers. Gleichzeitig, jetzt käme natürlich auch die Idee, okay, sag ich mal, müsste es ja auch im Sommer besser sein, oder wenn ich das Kind mit in die Sauna nehme sozusagen, also sprich die Körpertemperatur erhöhen, das funktioniert nicht. Also sprich,
gab es dazu jetzt eine wissenschaftliche Studie? Weil
mehrere.
Weil ich habe jetzt schon wieder gleich, bei mir klingelt es gleich wieder, ne, Zusammenhänge, korreliert das nur oder gibt es da nur einen Zusammenhang oder, ne?
Was ja, genau, dazu komme ich. Also sprich, okay. es hängt nicht mit der reinen Körpererhöhung zusammen, hat man eben rausgefunden.
Also der Temperatur.
Genau, also nicht primär
nicht an der... Nicht mit der Temperatur.
Und da gab es eine Studie im... Verdammt, jetzt habe ich mir nicht rausgeschrieben, welche Zeitschrift das war. Ich meine, es wäre Pediatrics gewesen. Die hat den Titel Behaviors Associated with Fever in Children with Autism Spectrum Disorder. Also Kinder eben, die Autismus haben. Das ist im Dezember 2007 erschienen von Laura Curran et al., und die haben 30 autistische Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren beobachtet.
30,
ja. Ist eine kleine Stichprobe.
Was geht? Eigentlich, ich habe schon schlimmere Studien gehört.
Ja, schlimmer geht immer, ne?
Ja, 5 Leute. Ja, danke.
Das war eine prospektive Studie, wo die eben, wie gesagt, 30 Kinder im Alter zwischen 8 bis 12 mit autistischen Symptomen beobachtet haben und eine Kontrollgruppe eben. Und haben dann geschaut, eben wenn die Fieber über, also Fieber haben die definiert, wie es eigentlich normal klinisch definiert ist, Körpertemperatur über 38 Grad Celsius. Und haben dann eben geschaut, inwiefern sich dann die Reizbarkeit, Hyperaktivität, Stereotypien und Sprachauffälligkeiten verändern und auch, ob das zum Beispiel mit der Höhe des Fiebers korreliert. Und da haben sie rausgefunden, dass es eben nicht mit der Höhe des Fiebers korreliert, sondern generell einfach im Prinzip nur damit, ob sie krank waren und krank genug in Anführungszeichen, um Fieber zu entwickeln. Aber wenn sie, sag ich mal, Fieber hatten, hat die Höhe oder die generelle Schwere keine wirkliche Varianz gebracht.
2 Fragen. Haben die gewartet, bis die Kinder krank wurden?
Sie haben sie nicht aktiv krank gemacht, falls du das meinst.
Ja gut, also bei mir als Kind hätte man ungefähr 5 Minuten warten müssen, bis ich was gehabt hätte. Aber es gibt ja auch schon gesündere Kinder. Und wie misst man das, diesen Zurückgang? Haben die halt so eine Basislinie erstellt, wie so Gesellschaftstests mit dem Normalzustand gemacht? Und dann quasi, wie vergleicht man das? Da gibt es ja,
genau, da
ja keine Zahl dran machen, oder?
Da gibt es mehrere, also die Medizin bedient sich gerade bei, ja, sage ich mal, nicht durch Geräte wirklich messbare Sachen, gerne Fragebögen. Und haben sie dann eben Fragebögen mit Kindern bzw. Eltern zusammen gemacht und haben das dann einmal eben gemacht, ohne Infekt, einmal während dem Infekt und einmal, ich glaube, ein Tag und 7 Tage nach Abklingen des Fiebers. Okay. Und haben dabei eben rausgefunden, dass es nicht bei allen auch besser wurde und es eben nicht von der Schwere sozusagen oder von der Höhe des Fiebers abhing. Was eben auch wieder im Prinzip impliziert, dass es nicht mit der Körpertemperatur zusammenhängt wirklich, sondern eher mit dem Entzündungsgeschehen eben. Was eben dazu geführt hat, dass sie darauf geschlossen haben, dass es wahrscheinlich durch sogenannte pro- oder anti-inflammatorische Zytokine verursacht wird. Also
ich musste Pitot-Rohre erklären, das
ja, musst du jetzt erklären. Zytokine sind letztendlich, also da gibt es zig verschiedene, deswegen werde ich es nicht zu detailliert erklären. Zytokine sind letztendlich nichts anderes als Botenstoffe, die bei besonders eben bei Entzündungen ausgeschüttet werden. Die können entweder proinflammatorisch, also sprich die Entzündung fördernd wirken, oder antiinflammatorisch, dass eben die Entzündung gedämpft wird.
Ah, okay.
Weil eine Entzündung ist, also intuitiv verbindet mit einer Entzündung ja was Schlechtes, aber letztendlich führt ja eine Entzündung auch in dem Gebiet, wo jetzt, sage ich mal, Bakterien oder Viren sind, dazu, dass sie besser durchblutet wird, mehr Nährstoffe und so, und das brauchen dann halt auch unsere Immunzellen, um letztendlich adäquat auf den Keim reagieren zu können. Und deswegen macht auch durchaus etwas proinflammatorisches Sinn in dem Fall. Es darf halt nur nicht überhand nehmen. Und ja, wie gesagt, das war etwas älter, von 2007. Und dann geschah erstmal längere Zeit nicht viel dazu, sage ich mal.
Kein
Geld da. Nee, es ist ein anscheinend sehr oft beobachteter Effekt, aber der wenig Beachtung bisher erfahren hat. Weil ich meine, ist natürlich auch schwierig. Du kannst halt nicht sagen, okay, ich infiziere jetzt einfach chronisch mein autistisches Kind, damit die Symptome besser werden. Und deswegen gab es erst 2017, August 2017, wurde dann wieder ein Paper veröffentlicht in der Zeitschrift Autism Research, sehr naheliegend.
Es gibt dazu ein ganzes Journal, also das scheint.
Wusste ich auch nicht, ja.
Krass.
Mit dem Titel Children with Autism Spectrum Disorder Who Improve with Fever: Insights from the Simpson Simplex Collection. Das war einfach, sag ich mal, eine Kollektion, wie der Name schon sagt, wo Kinder über längere Zeit, die eben autistische Symptome hatten, beobachtet wurden. Und da wurde dann eben veröffentlicht, dass 17% der Eltern von autistischen Kindern, und 17% bedeutet in dem Fall 362 Kinder von 2152, also eine wesentlich größere Population, konnten diesen Effekt, dass eben diese Symptome unter Fieber zurückgegangen sind, beobachten. Nach wie vor blieb aber auch trotz dieser Beobachtung unklar, wodurch es letztendlich kam. Ne? Daraufhin wurde dann erst vor kurzer Zeit eine Studie gemacht, allerdings an Mäusen, also sprich Medizin, du beobachtest was, willst wissen, warum es so ist, schnappst du dir erstmal eine Maus und knockst da die Gene aus, die dann letztendlich zu der Erkrankung führen.
Die haben also die Mäuse autistisch gemacht.
Genau, das ist das Klassische in der Medizin. Du nimmst dir eine Maus, das ist ja das Praktische, sage ich mal, bei genetischen Erkrankungen. Du kannst dann einfach die Maus nehmen, das Gen rausschneiden oder halt kaputt machen, dann ist die Maus krank. Ich weiß,
ihr seid solche Bestien.
Irgendwie musst du es halt machen, ne?
Aber wie weiß ich nachher, dass eine Maus autistisch ist?
Da bin ich jetzt auch überfragt. Durch Beobachtung einfach. Du weißt ja, wie sich eine normale Maus in der Gruppe verhält und...
Also die haben dann die gleiche... Ja, ich hätte jetzt nicht gleich darauf geschlossen, dass eine autistische Maus die gleiche Symptomatik hat wie ein autistischer Mensch.
Es wird definitiv variieren. Aber okay, halt, du kannst halt schon sagen, eine Maus sucht die Nähe anderer Mäuse oder was weiß ich, sucht genauso nach Futter irgendwie.
Also, mir persönlich würde auch
gar nicht. Ich bin jetzt auch kein Mausfachmensch.
Mausfachmensch. Mir geil wird das auch schon rein, wenn du sagst, also, wir haben dieses Gen als das Gen identifiziert. Wenn das halt beschädigt ist oder fehlt, dann ist das Autismus.
Problem,
wenn das so einfach ist, aber ich glaube nicht, dass das so einfach ist.
Genau, das ist eben das Problem. Du kannst halt, auch wenn Mausmodell oft in der Medizin genommen wird, ist es halt immer noch eine Maus und kein Mensch. Dann haben sie eben eine Studie gemacht mit dem schönen Namen, und das Paper hat einen schönen Titel, Interleukin 17a promotes searchability in mouse models of neurodevelopmental disorders. Da haben sie, das war ein Artikel, ein Titel im Nature übrigens, mit Nature, hohem Impact-Faktor, ja, ist im Dezember 2019 veröffentlicht worden, und die haben bei den Mäusen erstmal, um eine prinzipielle, sag ich mal, Vulnerabilität zu verursachen bezüglich solcher autistischen Symptome, haben die drei Gene ausgeschaltet. Einmal das Gen für Contactin-Associated Protein-like 2, Fragile X Mental Retardation 1 und das Schenk-3-Gen.
Retardation.
Mhm. Ja. Und gleichzeitig haben sie aber, weil das anscheinend bei den Mäusen gut funktioniert, um autistische Symptome sozusagen zu fördern, haben die bei den mütterlichen Mäusen während der Trächtigkeit eine Entzündung ausgelöst. Und die hat letztendlich dazu geführt, dass mit diesen Genen, die eben dafür prädisponieren, zu autistischen Symptomen bei Mäusen geführt haben. Wie gesagt, was genau diese autistischen Symptome sind, weiß ich jetzt
nicht. Das hört sich unglaublich kompliziert an.
War es wahrscheinlich auch, wenn es ein Nature-Artikel ist. Ja. Auf jeden Fall, die haben das mit Endotoxin, diese Entzündung bei der Mutter, eben ausgelöst, was zu einer Fieberreaktion bei der Mutter und Entzündung geführt hat. Und die geborenen Mäuse hatten dann eben autistische Symptome.
Wie auch immer die aussahen.
Genau.
Ja, okay.
Und dann haben sie eben geguckt, wollten sie wissen, ob eben unter Fieber und Entzündung diese Symptome bei den kindlichen Mäusen besser werden. Und um zu schauen, ob das so ist, haben die den Interleukin 17a, wie es im Titel eben auch schon heißt, injiziert. Das ist ein proinflammatorisches Zytokin,
also
was aus
förderndes.
Genau, was aus aktivierten, sehr gut aufgepasst, was aus aktivierten T-Zellen ausgeschüttet wird. Also unser Körper hat ja für Immunantwort T-Zellen und B-Zellen. Ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen, weil das führt zu weit. Da kann ich einen eigenen Podcast drüber machen.
Weißt du, was ich gerade gedacht habe?
Was?
Ich, Idiot, höre das Wort T-Zelle und habe einen Teebeutel vor mir und denke mir.
Nein, bisschen verkehrt.
So reicht mein Bio auch noch. Oh Gott.
Ja. Nee, und auf jeden Fall hat letztendlich dieses Interleukin 17a zu einem Fieberschub einmal geführt. Also diese Mäuse haben Fieber bekommen. Gleichzeitig wurde aber auch deren Symptomatik besser. Und konnten dann letztendlich nachweisen, dass aufgrund von dieser Entzündung diese Symptomatik besser wurde. Und dass man eben davon ausgehen kann, dass Zytokine das Ganze vermitteln, wahrscheinlich auch bei Menschen. Allerdings haben sie direkt auch noch selber gesagt, dass es gewisse Einschränkungen hat, dieses Experiment, weil dieses Interleukin 17a nämlich speziell in der Hirnregion andockte und eben die neuronale Aktivität modelliert hat, wo auch bei den Mäusen, den Muttermäusen, die infiziert wurden, die Entzündungsaktivität im Gehirn irgendwie besonders aktiv war, sozusagen, als sie trächtig waren. Demnach sagen sie, okay, es kann sein, dass es Zytokin vermittelt ist, aber man kann halt nicht generell sagen, dass es dieses Interleukin 17a ist, weil wir halt speziell das genommen hatten, weil wir wussten, dass das in die Region andockt, wo wir eben eine Entzündung impliziert haben.
hört sich ja noch ein bisschen blackboxig an. Also wir wissen immer noch nicht ist genau, warum ja. das so ist. Wir wissen nur jetzt, wie wir
das steuern können. Das war erstmal nur so ein generelles Proof of Concept, mehr oder weniger. Okay. So, wir haben eine Theorie und wir haben da, sage ich mal, indirekt einen Schalter eingebaut und der Schalter funktioniert, so ungefähr.
Mein lieber Scholli, das war ein sehr gründlich recherchiertes Thema, ey.
Ja, es sind 3 oder 4 Paper. Leider nicht alle öffentlich zugänglich, muss ich direkt dazu sagen. Ich verlinke sie aber trotzdem.
Hä? Prinzipiell ist alles öffentlich zugänglich.
Ja. Ja, was man auf jeden Fall daraus herausgefunden hat, ist eben, was ich schon am Anfang gesagt habe, es liegt nicht an der Körpertemperatur alleine, beziehungsweise am Fieber, sondern eben durch die Modellierung hauptsächlich der neuronalen Aktivität durch eben Zytokine. Und das bedeutet auch, dass nicht alle Eltern von autistischen Kindern bei Infektionen diese Symptomumkehr bzw. Reduktion beobachten konnten. Weil es wahrscheinlich sowohl von der Infektionsart, sage ich mal, abhängen wird, als auch davon, ob, sage ich mal, Veränderungen im kindlichen Gehirn in denselben Regionen stattgefunden haben, die letztendlich zu diesen autistischen Symptomen geführt haben.
Also halten wir fest, da liegen noch ein paar Nature-Artikel.
Da liegen noch ganz viele Nature-Artikel und es sind noch weit davon entfernt, dass man das irgendwie nutzen könnte für die Therapie
vom Autismus. Bewusst Entzündung auslösen. Yeah.
Ja.
Aber eigentlich, also, die Idee ist ziemlich cool eigentlich. Also, dass man da einfach weitermacht, obwohl man weiß, wenn man sich das Thema jetzt anguckt, ich kriege Kopfschmerzen dabei, wenn du mir das siehst, und ich hätte jetzt schon keinen Bock daran zu forschen, weil das so ein großes Feld ist. Aber deshalb finde ich es umso besser.
Dass man muss halt auch sagen, Forschung, also sag ich mal, experimentelle Forschung mit Kindern ist halt nochmal was, also mit auch vom ethischen, ist vom ethischen Aspekt her auch nochmal was ganz anderes, sag ich mal, als schon generell Experimente mit am Menschen.
Ja, damit hat mit einem Ethikrat, um Forschung zu bewilligen, habe ich ja nicht so Probleme.
Ja, sei froh. Ja, auf jeden Fall sagen sie selber, man muss da definitiv noch mehr forschen und dieses Interleukin 17a war halt nur so ein Hint und noch keine letztendliche Schlussfolgerung. Aber was man auch noch gesehen hat, das jetzt gehe ich zeitlich wieder etwas zurück aus einer Studie von 2010 aus Dänemark. Da haben sie nämlich generell Kinder, die zwischen 1980 und 2005 geboren wurden, einfach generell untersucht und haben da festgestellt, dass wenn Mütter im ersten Schwangerschaftsdrittel eine schwere Virusinfektion hatten mit Fieber, das Risiko, ein Kind mit autistischen Symptomen zu gebären, 3-fach erhöht war im Vergleich zur Normalpopulation.
Ja, das wäre ja ähnlich wie bei den Mäusen, quasi diese Entzündungsreaktion als Auslöser für das deaktivierte Gen.
Genau. Was eben impliziert, dass Autismus nicht eine reine genetische Sache ist, sondern auch eben davon abhängt, was da, sag ich mal, während der Schwangerschaft passiert.
Das heißt, wenn ich dafür sorge, dass die Eltern, also die Mutter vor allen Dingen, während der Schwangerschaft nicht krank wird, dann würde ich das Risiko eines Autismus quasi sogar auch noch reduzieren.
Ja, was eben letztendlich, also ich meine, prinzipiell versuchst du ja während der Schwangerschaft gesund zu bleiben und so weiter. Aber wie gesagt, das ist nochmal ein erster Anhaltspunkt dafür, dass sozusagen dieses Mausmodell eventuell auf den Menschen übertragbar ist, sozusagen.
Na gut, du hast
halt auch wenn die Studie vor der Mausstudie letztendlich war.
Yay, wir haben 2 Punkte, in denen die Maus und der Mensch übereinstehen. Lass eine gerade ziehen. Ja.
Was eben jetzt noch fraglich ist, ist, ob dieses Interleukin 17a auch beim Menschen dann dafür verantwortlich ist. Ja, das muss man einfach noch weiter schauen.
Aber du hast wahrscheinlich vollkommen recht, dass das halt, das durch einen Ethikrat zu bekommen, da an Kindern rumzudoktern damit oder an Menschen rumzudoktern mit sowas, ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, als das
mit Menschen. Ja, vor allem, du kannst halt, also selbst wenn du rausfindest, ist es Interleukin 17a, was auch beim Menschen wirkt, bringt es dir letztendlich wenig als Erkenntnis, weil du müsstest dann ja erstmal ein Mittelchen finden, was an denselben Rezeptor in der Hirnregion andockt, aber nicht proinflammatorisch wirkt und auch noch Blut-Hirn-Schrankengängig ist. Na dann viel Spaß.
Ja, aber genau das meine ich, dass das wahrscheinlich schwierig durchzukommen ist, weil du die ganzen Probleme noch hast. Würdest du sagen, das ist der letzte Schritt, den wir brauchen, um quasi eine Therapie fertig zu haben, dann würde das einfacher durchgehen, wenn du sagst, ja, wir können da so ein bisschen rumstochern und mal gucken, dann haben wir eine Komponente fertig. Das wird schwierig wahrscheinlich.
Ja.
Aber das Problem ist, auch ohne die Erkenntnis kommst du wahrscheinlich auch nicht weiter. Also nicht viel weiter.
Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Feld, aber die Praxis dahinter ist schwierig bis nicht erreichbar aktuell, sage ich mal.
Mit unseren jetzigen gesellschaftlichen Standards.
Naja.
Ja. So ist das Leben eines Forschers. Oh, es ist immer nur Schwermut und...
Nein, ganz so schlimm ist ja auch wieder nicht.
Nein, aber das, nein, das ist nicht. Wir machen coole Sachen.
Das war mein Heilmittelfieber.
Ja, krass, also den Titel hätte ich nie so interpretiert, aber er ist ziemlich Faust aufs Auge. Weiß gar nicht, was du gegen den Titel hattest. Der war eigentlich ziemlich gut.
Naja, ich meine, Heilmittelfieber ist ja eigentlich schon fast wieder falsch, habe ich ja selber erzählt, weil es ja nicht um die Temperatur geht.
Du hast ja aber auch Heilmittel in...
Ja, stimmt, das wissen die Zuhörer nicht, in Anführungszeichen. Ja.
Es ist schlecht, wenn du am Podcast machst, wenn du Anführungsstrichen machst. Das Problem ist, ich spreche auch immer viel mit Anführungsstrichen. Das sieht man, das hört man ja nicht, wenn man mich nicht kennt. Wahrscheinlich denken die, ich hätte alleine eine Waffel. Naja, so falsch liegen sie.
Das denke ich ja auch immer noch.
Ah, klasse. Ja, soll ich mal mit meinem Diskussionsthema starten?
Ja, ich will wissen, was du siehst, was ich nicht sehe.
Tja, also es geht vielmehr nicht dafür.
Also ich weiß, dass du eine Rot-Grün-Schwäche hast.
Farben kann ich generell nicht, das tarnt sich da drin. Also es geht vielmehr nicht darum, ob du was siehst, was ich nicht sehe, oder umgekehrt, sondern ob wir Menschen was sehen, was wir eigentlich sehen sollten. Ich habe mich wieder aus den Lüften zurück in mein eigentliches Gefilde, die Straße, zurückgewagt.
Oh je.
Und ein Project Report heißt das, herausgesucht, nämlich Interacting with Android Auto und Apple CarPlay while driving, the effect on driver performance. Es sind sehr viele tolle Werte drin, die mir gefallen. A Simulator Study. Von R. Ramnath, N. Kinnar, S. Cowdery und T. Hyatt vom IAM. Das ist das Institute of Advanced Motorists. Das ist eine Non-Profit-Organisation, also keine nicht von Universität, aber das ist eine Non-Profit-Organisation aus dem Vereinigten Königreich. Und die haben sich halt hier mit der FIA zusammengetan und der Reese Jeffries Road Safety Moped, also auch so ein, also das ist dann in UK halt, die sind die für die Straßensicherheit zuständig und halt der FIA, also der internationalen
Rennsport-Gedöns.
Ja, wir lassen es so stehen. Also mit denen haben sie sich halt zusammengetan und halt diese Studienauftrag gegeben. Also im Titel wird ja klar, es geht um CarPlay oder das Android-Derivat Android Auto. Du fährst was aus dem VW-Konzern, also müsste da auch CarPlay drin sein?
Richtig.
Benutzt du das auch?
Ja.
Wie benutzt du das? Touchst du oder sprichst du mit dem Ding?
Ich touche, aber nicht während... Aber nicht während der Fahrt. Also ich nutze das eigentlich hauptsächlich, um darüber die Navigation laufen zu lassen, weil das dann ja vom Handy kommt. Und das Handy hat ja aufgrund des Handy-GPS und dem Funknetz das RTTC statt TMC für Verkehrsgedöns.
Da hast du voll und ganz recht. Mach ich auch so.
Ich nutze es hauptsächlich, wenn ich hier in und um München unterwegs bin, weil diese ganzen Verkehrsstaus aufgrund von, Berufsverkehr und so, werden dann eben wesentlich besser abgebildet. Wenn ich Langstrecke fahre oder so, da reicht auch meistens dieses TMC aus.
Die meisten modernen Navigationssysteme benutzen auch mittlerweile nur noch alle Google APIs.
Meins nicht.
Ja, deins noch nicht, aber deshalb sage ich jetzt, die neueren Generationen, ja, das ist alles nicht mehr der selbstentwickelte Bums, weil das mittlerweile einfach günstiger ist, wenn du Lizenzen von Google dafür kaufst, weil die dir den ganzen Background, das, was du jetzt alles gesagt hast, quasi schon providen und du dich da nicht drum kümmern musst. Von daher kriegst du da mittlerweile das Gleiche, nur in einer anderen Optik. Aber es ist halt sehr, eigentlich sehr cool, wenn du dein Handy da anstellst, dann hast du deine Apps da und alles gut. Aber die haben sich halt angeguckt, was hat das für einen Einfluss auf unsere, also wenn ich Driver-Performance höre, dann denke ich gleich wieder in Key-Performance-Indicators und Bremspunkte. Aber die, hier ging es eher einfach darum, dass niemand irgendwen tot fährt. Und da hat man halt eben überprüft, also jeweils CarPlay und Android Auto, die kannst du beide einmal quasi mit Sprachsteuerung steuern oder halt, während du da rumtouchst. Und dann haben sie sich alles separiert eben angeguckt. Das führt dazu, dass dieser Report schlappe 70 Seiten hat.
Ach du Schande.
Und aus 50.000 verschiedenen Plots, deshalb werde ich die auch nicht alle jetzt hier runterrocken. das ist öffentlich zugänglich, das kann sich dann jeder angucken. Da gibt es halt dann ganz viele Plots, wo halt immer das eine über das andere, also jeweils für CarPlay und für Android, die Einflüsse beim Touchen und weil ich sage jetzt, wie sie es aufgebaut haben, und das sind irrsinnig viele Plots, die da rausgekommen sind. Was man da alles sehen kann und sowas, also sie haben es dann auch nochmal auf so ein paar Sätze runtergebrochen. Die werden dem Ganzen aber ja auch nicht annähernd gerecht, weil das halt so viele Erkenntnisse sind. Da müssen wir uns mal reingucken. Wir können zum Schluss ein Fazit ziehen, aber das ist ein Diskussionsthema. Jetzt will ich das jetzt noch nicht vorwegnehmen. Ich will dich nur ein bisschen reinbringen und dann kannst du mir mal, da du ja Nutzer bist, ist das ja perfekt quasi, dann kannst du ja gleich rein. Ein paar Sachen lasse ich jetzt noch weg, da können wir gleich noch drüber sprechen. Und zwar, wie haben sie das Ganze aufgebaut? Das ist eine Simulatorstudie, das haben sie jetzt halt in einer sicheren Simulationsumgebung gemacht. Und zwar haben sie dafür einen Simulator benutzt. Also wenn wir an Simulator denken, denkt sich jeder ja mittlerweile oder momentan so daran, dass irgendwelche Heinis vor einem Bildschirm mit so einem Rig sitzen und so einem Lenkrad. Aber das ist professioneller. Die haben nämlich genau so ein Ding, wie wir bei uns in der Universität am IKA haben, nämlich einen hochdynamischen Fahrsimulator. Das ist ein ganzes beknacktes Gebäude. Das ist ein riesiges Gebäude und das ist so ein riesiger Kubus und da packt man ein gesamtes Auto rein. Und das ist dann umgeben von Projektorflächen, aber du sitzt halt ganz normal im Auto und fährst halt ganz normal, wie wenn du Auto fährst, aber dann halt durch eine simulative Umgebung. Und dieser ganze Pott, wo das Auto mit den Projektoren drin steht, bewegt sich auf so Schienen hin und her. Ist ziemlich beeindruckend, das mal zu sehen. Aber das ist halt die maximale Immersion, die du da haben kannst, wenn du einen Simulator benutzt. Also quasi, dass du halt deine ganze gesamte Umgebung hast wie in deinem Auto. Du musst dich also noch nicht mal, musst du dir vorstellen, du würdest in einem Auto sitzen, weil du in einem tatsächlichen Auto besitzt und die gleichen Bedienelemente benutzt. Hat dann auch viele Probleme halt gelöst, weil du steckst einfach dein Handy in dieses Auto, an das CarPlay oder das Android Auto an und hast quasi deine gesamte Testumgebung. Die ganzen Signale kannst du halt dann logischerweise rausschleifen von dem Auto, das ja dann hängt ja dann da dran. Brauchst ja sowieso, um die Lenkeingaben oder die Fahrerinputs halt umzuwandeln in die Simulation. Von daher, aber es ist halt, ich weiß, was da so eine Simulatorstunde kostet, das ist halt wirklich arschteuer auch noch und halt energieaufwendig. Aber ja, was haben sie da gemacht? Sie haben sich halt ein paar, sie haben halt zwei Experimente aufgesetzt, logischerweise, weil wir ja zwei Systeme haben, Android Auto und CarPlay. Bitte nicht böse sein, wenn ich jetzt immer nur CarPlay benutze, du sagst jetzt auch CarPlay, wir fokussieren uns jetzt auf das andere, das basically macht das alles das gleiche, auch von den Ergebnissen, aber ich glaube, sie mussten halt beides benutzen, weil das halt,
Wäre ja auch interessant gewesen, wenn man gesehen hätte, dass eins wesentlich besser oder schlechter ist, ne?
Wesentlich nicht, es gibt tatsächlich Unterschiede dazu, aber ich fand sie jetzt nicht so gravierend, dass
da man... Sind sie statistisch signifikant?
Ich würde sagen, nein. Das ist vor allen Dingen nicht die Aussage der Studie, dass das eine besser ist als das andere, vor allen Dingen, weil das nicht so ist, weil das eine ist da besser und das andere ist da. Das liegt vor allen Dingen an der UI, wie die umgesetzt ist. Aber das ist nicht der Punkt. Es geht grundsätzlich um diese Systeme und deren Probleme. Also so wie ich das gelesen habe. Aber ja, ich nehme an, dass sie es auch gemacht haben, um herauszufinden, ob es da nennenswerte Unterschiede geben könnte. Was nicht der Fall ist. Und zwar haben sie das dann halt genommen und 20 Android-User und 20 Apple-User genommen, also quasi auch immer jeder in seinem Native-Betriebssystem. Mhm. Also ich fände,
hätte mit dem er sich auskennt.
Ja, ich hätte tatsächlich auch interessant gefunden, wenn man das Ganze über Kreuz nochmal gemacht hätte. Also
ja, Apple, aber ich denke mal, das hätte dann wahrscheinlich die Finanzierung gesprengt.
Ja, wahrscheinlich, aber ich hätte es interessant gefunden, weil dann siehst du halt, erst weil wenn jeder auf seine iOS oder seine Android-UI schon eingestellt ist, dann hast du die ganzen Probleme nicht. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich einen Mietwagen habe und dann quasi ein anderes System oder mein Diensthandy dann da ansteppst und das andere System benutzen muss, das würde mich vielleicht fällt das eine ja einfacher als das andere, quasi sich dazu.
Wahrscheinlich, ja.
Aber das haben sie halt nicht ausprobiert. Fand ich nur interessant. Aber du hast 20 für jedes gehabt. Und dann hat man drei verschiedene Test-Drives halt gemacht. Nämlich einen Control-Drive. Also du machst alles ganz normal, ohne das CarPlay zu aktivieren oder damit irgendwas zu machen. Dann hat man halt eine Fahrt gemacht, während du dann auf CarPlay da rumgetappt hast. Und das ist dann nochmal in drei verschiedene Unterkategorien unterteilt worden, diese Testfahrt. Nämlich, du solltest einem Auto folgen auf der Autobahn, also mit gleichem Abstand dem Auto hinterherfahren, ohne ACC.
Jetzt. Ich wollte gerade sagen, dann mache ich einfach ACC an.
Das ist ja nicht in unserer der Aufgabe. Toll, sie haben den Test besiegt. Und dann sollte man zwei musikverbundene Aufgaben machen, nämlich halt, du solltest das BBC-Radio zum Beispiel einstellen. Also oder eben das anmachen, dadurch durch CarPlay. Dann sollte man noch so ganz normale Autobahn fahren, also du sollst nicht ins Hinfahren, sondern du hast verschiedene Spurwechsel vollführen und sowas. Und dann solltest du währenddessen zwei Navigationstasks machen, also du solltest dich einmal zu einem zu einem Bahnhof fahren lassen und einmal zu einem Restaurant. Also solltest du dann da alles einstellen. Mit jeweils Sprachsteuerung oder halt Rumgetippe. Tippen, ja. Und dann solltest du, dann hatten sie noch als drittes den Figure-8-Loop. Also du fährst so in so einer 8 immer hin und her, solltest du fahren. Und währenddessen einen Text lesen und einen Anruf tätigen.
Ach du Schande.
Ja, und dann hat man sich jeweils als Kriterien immer angeguckt, Abstandsänderung, ja, gab's ja nicht, weil er einen Sinn gemacht hat.
Ja, ich weiß.
Aber du hast eben quasi Abstandsabweichungen, also vor dem zum Beispiel hinterherfahren, dem Auto oder halt Trajektorienabweichung und die Geschwindigkeitsabweichung jeweils. Also wenn du halt jemanden hinterherfährst, musst du immer die Geschwindigkeitskonstant fahren. Hält derjenige den Abstand, indem er halt immer sich zurückfallen lässt und dann wieder ranfährt oder tingelt der immer quasi um den gleichen Punkt oder fällt der konstant zurück oder fährt dem konstant drauf? Da guckst du die Geschwindigkeit an, das ist ja quasi die Ableitung des Weges. Also hast du dann das noch dir angeguckt. Und es gab noch sogenannte Indikator-Tasks. Da haben sie zwischendurch immer so, ist dann wohl so ein roter Balken in dem Bildschirm aufgeleuchtet und dann musste man eine Handlung vollführen. Nämlich, da haben sie gesagt, den Blinker setzen. Quasi immer, wenn das ausgeht, musst du den Blinker setzen. Da hat man eben geguckt, wie aufmerksam die Leute sind quasi, bist du so ab, guckst du die ganze Zeit auf diesen Bildschirm quasi und kriegst nicht mehr was du machst. Oder kriegst du irgendwas so peripher mit, dass du darauf reagieren kannst, falls irgendwas Unerwartetes passiert, so wie Fußgänger auf der Straße oder sowas. Das haben sie so halt gemacht und haben sich dann angeguckt, was da passiert. Was würdest du denn da so sagen, was da passiert ist?
Ich wollte erstmal sagen, wenn ich so eine Figure 8 fahren müsste, würde ich einen Teufel tun, irgendeinen Text zu lesen oder einen Anruf zu tätigen.
Natürlich würde das niemand mit gesundem Menschenverstand tun.
Sollte niemand mit gesundem
Menschenverstand sollte, tun. Sollte, es wird wahrscheinlich passieren.
Ja.
Ernsthaft, wir kennen Menschen.
In Amerika machen es alle. Ja. So, wie die am Handy sind, wenn sie Auto fahren. Egal, andere Geschichten. Ja. Naja, also intuitiv würde ich sagen, dass die Ablenkung, wenn man das Ganze mit Touch bedienen muss, wesentlich höher ist, als wenn man einfach nur labern muss. Oder?
Da hast du vollkommen recht.
Ich denke, es lenkt beides ab, aber Touch wahrscheinlich mehr als Sprechen.
Das genau haben sie herausgefunden, es lenkt deutlich mehr ab, wenn du darauf rumtouchst, als wenn du damit sprichst, obwohl das ja die, was sie auch kritisiert haben, die deutlich eminentere Handlungsaufforderung ist, weil du ja dann diese schicke UI hast von CarPlay und dann da drauf tippen sollst. Hm. Was vor allen Dingen, was sie auch noch herausgestellt haben, ist, dass dieses externe Programm quasi, was nicht zu dem Fahrzeug gehört, während der Fahrt mit einem Touchscreen zu bedienen, illegal sogar ist.
Ach. Ja. Das wusste ich auch noch nicht.
Also jetzt in UK. Ich weiß nicht, wie das... Aber ich könnte mir vorstellen, dass das hier in die gleiche Grauzone fällt wie Handybedienung halt. Weil das ist
ja nicht, es ja letztendlich auch, muss man streng exakt, genommen sagen.
Das ist der Punkt. Du bedienst damit ja eigentlich dein Handy. Und das ist während der Fahrt nicht erlaubt. Das war der grundsätzliche Punkt, was da halt, warum das gesetzlich so geregelt ist. Die UIs von den Fahrzeugsystemen müssen tatsächlich gesetzliche Vorschriften einhalten, wie die Bedienflächen angeordnet sind, wie groß die sind, wie groß die Schrift sein muss, um halt bestimmte Ablenkungsanforderungen zu erfüllen.
Und würde ich auch gerne mal sehen, wie man sowas quantifiziert. Aber
das okay. Kann ich sagen, da haben wir nämlich ein Jahr lang dran gearbeitet. Da gibt es tatsächlich auch Simulatorstudien, wo du guckst, was damit am besten ist. Und da gibt es dann halt so Keep-Out-Zones und so Boxes und halt minimale Schriftgrößen einfach.
Mhm.
Was dich sehr in deiner freien Ausgestaltung stört.
Ja, aber ich meine, ist ja auch sinnvoll. Aber ich muss schon sagen, wenn ich sozusagen die Bedienbarkeit vergleiche von der Navigation über CarPlay mit der Bedienbarkeit von der Navigation, die im Auto verbaut ist, ist die im Auto verbaute wesentlich bedienfreundlicher. Allein schon noch nicht mal unbedingt die Anordnung der Tasten, aber die Größe zum Beispiel. Wenn ich zum Beispiel die Zielführung bei meinem normalen Navi stoppen möchte, geht das wesentlich einfacher, weil die Schaltflächen größer und besser sind einfach, als wie wenn ich
das kann sein. Die
Navigation von dem Handy wenden möchte.
Das ist komisch, weil eigentlich hätte ich jetzt genau das andersrum gesagt, weil ich finde manche Screens von den Autos denkbar ungünstig gebaut und dieses CarPlay eigentlich sehr smart zusammendesignt, aber...
Ja gut, ich kann wie gesagt auch nur für mein Auto sprechen. Ne?
aber wie gesagt, das kann ja auch vollkommen dein, aber das ist ja genau, warum wir diese Kategorie ins Leben gerufen haben. Das hätte ich jetzt nämlich genau andersrum gesagt. Aber tatsächlich, gerade das Position halten und die Distanz zu halten, war mit der Touch-Bedienung stark beeinträchtigt. Und wir sprechen da quasi von Abweichungen von mehreren 10 Metern. Also da ist es schon massives Rumgeeiere, wenn du das Stellfläche fährst damit auf der Arbeit.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon definitiv bremswegrelevant, sage ich mal.
Ja, das auf jeden Fall. Also das ist wirklich, also das ist zu Recht meines Erachtens verboten, dass man das nicht machen darf. Also rausbekommen haben sie, dass bei Sprachsteuerung ungefähr die Driver-Performance, jetzt Geschwindigkeitsabweichung und Wegabweichung, sich um 30% verschlechtert bei beiden Systemen. Und bei der Touch-Bedienung Mitte 50%.
Das ist krass.
Wobei Android Auto leicht besser war als Apple CarPlay. Aber es sind so 4%.
Ich muss gerade ehrlich gesagt gestehen, dass ich noch nie probiert habe, beziehungsweise gar nicht weiß, ob das bei mir überhaupt geht mit der Sprachbedienung. Oder geht das dann über die Sprachbedienung des Smartphones?
Ja.
Ah, okay. Das habe ich tatsächlich.
Das funktioniert. Aber wie gesagt, das sagt dir diese UI auch nicht. Diese UI fordert dich auf, da drauf zu drücken.
Ja, eben. Weil ich habe ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass ich das auch mit Sprachbedienung bedienen kann, weil ich halt wusste, dass mein Auto keine Sprachbedienung hat. Deswegen habe ich...
Nee, das läuft dann übers Handy. Das läuft ja eigentlich alles übers Handy. Dein Handy kapert ja quasi nur den Display.
Ja, macht Sinn, aber ich habe mir da trotzdem noch nie Gedanken drüber gemacht.
Ja, nee, das fand ich nämlich auch, weil ich das selber mal benutzt habe. Also als ich das benutzt habe, da habe ich auch gedacht, so, das ist nicht wirklich intuitiv.
Nee, ganz und gar nicht.
noch eine große Herausforderung, dass die Teilnehmer meistens den Einfluss unterschätzt haben, und zwar massiv.
Ja, das glaube ich.
Vor allen Dingen die Zeit, die sie quasi nicht auf die Straße geguckt haben, die lag nämlich bei über 10 Sekunden pro Aufgabe für eine Task. Hast du mehr, also zwischen 10 und 12 Sekunden nicht auf die Straße geguckt.
Da vergeht je nach Geschwindigkeit viel, viel Wegstrecke.
Wenn man in Deutschland hier mit 280 über die Autobahn crossen darf, ne?
Ja. Weißt du, woran ich gerade denken muss? Als wir zusammen auf dem Amerika-Austausch waren und du dich angeschnallt hast und die Austausch gesagt hat, you don't need to buckle up, I'm a good driver, und fährt dabei über die Grasnarbe.
Über die Queenstraße, ne? Ich habe mich noch nie so im Recht geführt. Ja. Ach, Lindsay, der laufende Meter. Oh ja, ganz grässlich. Da habe ich auch gedacht so. Ja, ja, genau. Aber ja. Fand ich cool, also da, sowas musste mal untersucht werden, aber dass das jetzt bis jetzt irgendwie niemand gemacht hat so richtig, wie schlimm das überhaupt ist, und das wird so durchgewunken einfach irgendwie. Ich weiß, bei Porsche war das eine lange Diskussion, CarPlay da aufzunehmen, aber nicht aus Sicherheitsgründen, sondern einfach, weil die sich nicht in ihr Design reinfuschen
das
wollten.
Denke ich das mir.
Irgendwie nicht.
Wobei ich das Design halt gar nicht so super finde.
Ja, das lassen wir, diese Diskussion. Aber aufgrund von Kundendruck haben sie sich dann doch dazu genommen. Aber es hat da auch keiner darüber nachgedacht, ob das überhaupt, dass wir sagen können, ja, ist das überhaupt sinnvoll, das zu tun? Oder ist das sicher? Oder sonst irgendwas. Aber es scheint tatsächlich keine gute Idee zu sein. Es sei denn, wir haben all dieses autonome Fahren, dann könnte man das auch sagen. Also ich fand es durchaus erschreckend, man kann da gerne mal rein. Ich würde das auch ungern jetzt hier weiter in die Länge ziehen. Also diese Grafen vor allem mit den Fehler, da haben sie noch so Fehlerbalken dann halt reingemacht. Also wie groß die Standardabweichung der einzelnen Fahrer sind. Und dann siehst du dann aus, so, du hast dann quasi Lieselotte, die dann quasi, wenn sie dem Auto hinterherfahren soll, quasi von 10 Sekunden vom Bildschirm guckt, 100 Meter zurückfällt, und jemanden, der halt nur so 2 Meter Abweichung hat. Und das sind halt, das ist halt ein unkalkulierbares Risiko. Dass du nicht sagen kannst, der Mensch arbeitet dann so, sondern jeder arbeitet da unterschiedlich. Die Fehlerbalken sind riesig.
Ich bin gerade am gucken, weil ich hab jetzt gerade mal, wollte jetzt gerade mal googeln, wie das rechtlich ist mit der Bedienung von CarPlay. In Deutschland.
Wahrscheinlich ist es eine Grauzone. Ich gebe dir Brief und Siegel drauf. Es wird geraten, das nur im Stand zu bedienen oder sowas.
Du hast tatsächlich recht, dass es eine Grauzone ist. Es wurde nämlich, warte, steht hier von wann das ist? Moment. War von 2017 ist das Ganze. Da wurde es nämlich nochmal geändert.
In welche Richtung? Mehr zu grau oder mehr zu schwarz? Oder
ich
zu
weiß, hier steht jetzt leider nicht, wie es vorher geregelt war. Nur, dass es eben einen neuen Paragraphen gibt bezüglich also der Mobilfunkparagraph steht hier sozusagen als Überschrift. Und zwar wurde das Ganze, steht da drin, wer ein Fahrzeug führt, darf ein elektronisches Gerät, das der Kommunikation, Information oder Organisation dient oder zu dienen bestimmt ist, nur benutzen, wenn... Und da stehen da verschiedene Sachen. Ich lese das jetzt nicht alles vor, weil es so elendes Juristendeutsch auch noch ist. Aber man darf das Gerät nicht sozusagen dafür in die Hand nehmen müssen. Und das ist eben der Bereich der Grauzone, wenn eine Blickabwendung von nicht wesentlich mehr als einer Sekunde zur Bedienung ausreicht. Ich meine, laut dieser Studie, die du da hast...
Da sind wir ja sehr weit von entfernt.
Eben, aber ich meine, wie willst du das kontrollieren, ne? Ist wieder der Punkt.
Das ist halt der... Theoretisch, wenn du auf so ein Icon drauf zu drücken, brauchst du nicht mehr als eine Sekunde.
Ja. Also, sagen wir so, es ist prinzipiell nicht verboten, das zu nutzen in Deutschland tatsächlich, womit ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet hätte.
Echt? Doch, das ist doch total... Das ist doch deutsche Rechtsprechung, was das Auto angeht.
Ja.
Freie Fahrt für freie Bürger.
Also sprich, sagen wir so, in Deutschland ist es erlaubt, weil es kann dir niemand nachweisen, dass du es regelwidrig genutzt hast.
Sei denn, du hast einen Schutzmann neben dir sitzen.
Ja gut, haben die wenigsten, würde ich mal behaupten.
Ja. Ja, ich fand es erschreckend, aber... Muss jeder,
ich finde es auch erschreckend, aber ich habe es erwartet, sagen wir mal so.
Aber guck mal, du hast jetzt was gelernt, du solltest mal rausfinden, wie man das Ding mit der Sprachsteuerung bedient. Echt? Weil dann hast du tatsächlich ein deutliches 20% hast du quasi gewonnen an Driver Performance.
Dann fahre ich ja noch besser Auto.
Wir hatten über den Driver Performance Begriff in dem Zusammenhang am Anfang gesprochen.
Ja, ich weiß.
In erster Instanz, damit ich hier nicht zitiert werde mit Rasa!
Ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zu meinem kleinen Diskussionsthema noch. Und zwar ein bisschen, sage ich mal, in Anlehnung an die aktuelle Situation, weil das jetzt auch,
das jetzt auch schon wieder,
sage ich mal, ein bisschen so eher off-topic in Diskussion steht, weil es hieß ja immer so von wegen, ja, Krankenhäuser sollen zentralisiert werden, kleine Krankenhäuser sollen schließen für eine bessere qualitative Versorgung von Patienten. Aber letztendlich muss man sagen, dass ja sozusagen das, was in Anführungszeichen bisher als Überversorgung betitelt wurde, uns aktuell den Arsch rettet, muss man ja eigentlich sagen, weil wir eben diese ganzen Kapazitäten haben. Wir haben so viele Intensivbetten pro Einwohner wie, glaube ich, kein anderes Land in Europa.
Richtig, die USA hatten noch mehr irgendwie in der Statistik, die ich gesehen habe.
Nee, die haben noch weniger. Die sind richtig schlecht. Es geht ja immer um pro Kopf, ne? Ich meine, klar, die haben,
absolut, haben die noch mehr.
Aber
ich glaube, das war die absolute Zahl.
Ja. Aber das ist das, was uns halt aktuell rettet. Und daran angelehnt eben die Diskussionsfrage sozusagen, was wird sich deiner Meinung nach in Zukunft durchsetzen? Eher Medizin nach Bedarf oder Medizin nach Budget?
Ganz ehrlich, das ist wieder das ist die Frage, hättest du auch in die Kategorie Nepper, Schlepper, Arschgeigen packen können. So, die ganze Diskussion, gut, es ist wirklich eine schwierige Frage, weil mein Gedanke war nämlich auch dabei. Hättest du vor 3 Jahren gesagt, wir müssen hier Betten anlegen, wir müssen uns 50.000 Beatmungsgeräte in die Keller der Krankenhäuser stellen für Tag X, dann wären nämlich alle Politiker wieder aus den Löchern gekommen und gesagt, das ganze Geld, das können wir doch viel besser für die Bildung. Dann kam nämlich immer Bildung wieder raus, weil da kann niemand gegen argumentieren. Weil das Zeug brauchen wir ja alles nicht. Und du hättest wirklich nicht gegenargumentieren können. Und jetzt sehen wir, dass wir eigentlich schon drauf und dran waren. Und nur weil es jetzt passiert ist und nicht erst in ein paar Jahren, haben wir noch Glück, dass das System noch nicht noch weiter zusammengespart ist.
Ja, das ist absolut richtig. Aber
meines Erachtens, wir arbeiten hier wieder mit Menschen, mit geldgierigen Menschen, weil wir ja auch die ganzen Krankenhäuser privatisieren an Asklepios oder Helios. Wir werden nicht von denen gesponsert. Offensichtlich. Und denen es natürlich um ihre Aktionäre und ums Geld geht, bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn diese Krise vorbeigeht, wird da kein Umdenken stattfinden und man wird da nicht sagen, ja, wir sollten für nochmal so einen Fall, weil die Krise ist ja dann gemeistert, das heißt, sowas kommt ja dann nicht mehr, dann kann man nämlich jetzt, weil jetzt ist ja auch dann Rezession, da muss man ja aufs Geld achten. Und deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass auch Krankenpfleger nicht mehr Geld bekommen, obwohl das jetzt offensichtlicher ist als nie zuvor. Ja, Trigger-Thema.
Trigger-Thema. Ja, um das Ganze noch ein bisschen mehr mit Wissen sozusagen zu hinterfüttern, nachdem ich...
Weil ich jetzt hier Polemik betrieben habe.
Nee, sag ich mal, prinzipiell stimme ich dir da ja absolut zu, aber es ist nicht nur schwarz und weiß, sage ich mal. Zum Hintergrund, also es geht jetzt speziell, in meiner Frage will ich auch hauptsächlich, sage ich mal, wirklich die Krankenhäuser und die Versorgung in Kliniken beleuchten, nicht den ambulanten Sektor, weil das absolut unterschiedlich funktioniert und ich mich auch mit dem ambulanten Sektor einfach nicht wirklich auskenne, wie da die Abrechnung und so weiter funktioniert.
Du bist da der Profi. Ich wage mich nicht auf dünnes Eis. Ich kann einfach rumkrakeelen, weil man sagen kann, er weiß es ja nicht besser. Nein, wir haben ja eine gewisse Vorbildfunktion. Ja. Aber unterfütter das
mal. Genau, weil in Krankenhäusern ist es nämlich so, dass seit 2003, 2004, wo das eingeführt in Deutschland, gibt es die sogenannten DRGs. Das steht für Diagnosis Related Groups. Und danach wird abgerechnet nach den sogenannten DRGs. Vorher war es so, also bevor die eingeführt wurden, dass in Deutschland letztendlich nach Tagessätzen abgerechnet wurde. Das bedeutet, du hattest einen Patienten, der liegt 10 Tage da, pro Tag bekommst du, ich weiß jetzt nicht, was es damals war, keine Ahnung, 600 Euro, 700 Euro, irgendwie sowas und fertig. Und dann kriegst du halt nochmal eine extra Entlohnung für deine Behandlung, die du da tätigst am Patienten. Und die, das war prinzipiell so vom ersten Blick, sage ich mal, ja okay, der Patient liegt da, also musst du auch Geld für den kriegen. Da wurde allerdings halt auch ein bisschen das System missbraucht, indem man gesagt, also früher wurde prinzipiell am Wochenende nie entlassen, ein Patient. Wenn ein Patient am Freitag nicht entlassen wurde, dann war er Samstag, Sonntag auf jeden Fall auch noch da. Hattest du schon mal 2 Tage mehr, wofür du Geld bekommen hast, auf jeden Fall. Mhm. Und die DRGs wurden dann eingeführt nach dem Vorbild von Australien. Die hatten das, glaube ich, als erstes dieses System, weil da nämlich nicht mehr nach Liegezeit letztendlich entlohnt wird, sondern nach einem bestimmten, nach eben diesen Diagnosis-Related Groups. Also es wird geguckt, also es gibt verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Zu diesen Faktoren gehört die Hauptdiagnose, warum der Patient da ist, welche Prozeduren durchgeführt wurden, welche Nebendiagnosen hat der, also sprich, ist es ein sehr kranker Patient oder ein junger Patient, der sonst nichts hat, wenn irgendwie Intensivbehandlung gab, wie lange wurde er beatmet, noch weitere Faktoren wie jetzt Alter, Geschlecht und noch andere Parameter, die ich jetzt aber nicht alle aufzählen werde. Und dann wird eben geguckt, okay, dieser Patient hat die und die Faktoren. Daraus wird dann von dem System eine Gruppe gebildet und verglichen, wie die Leute im Vorjahr sozusagen aus einer selben oder vergleichbaren Gruppe, wie lange die sozusagen da waren und mit wie viel Geld sozusagen da die Kosten gedeckt werden konnten. Das ist prinzipiell eigentlich ja von der Grundidee her, sage ich mal, nicht schlecht, weil es der Optimierung einfach dienen sollte, um dass man eben sieht, dass die Patienten nicht mehr ewig im Krankenhaus liegen und nur da behalten werden, um noch mehr Geld zu verdienen, sondern dass man nur die Zeit wirklich die Patienten im Krankenhaus behält, die eben brauchen für die Behandlung, sodass dann eben die Patienten auch wieder gehen, wenn sie eben kuriert sind. Problematisch an dem Ganzen ist nur, dass das sehr spitz auf knapp kalkuliert wurde, das Ganze, bei der Einführung schon. Und das ist auch einer der größeren oder größten Kritikpunkte, dass letztendlich diese DRGs nicht zur Optimierung wirklich eingeführt wurden, sondern eher zur Dezimierung von Krankenhäusern. Weil das hat natürlich auch zur Folge, dass du kriegst logischerweise für, jetzt sage ich mal, eine Blinddarmentzündung nicht so viel Geld und hast weniger Tage, die Patienten da bleiben können oder sollen, wie für, keine Ahnung, eine große Tumoroperation, jetzt sage ich mal. Und das führt natürlich dazu, dass kleine Krankenhäuser, die eher wenig Akuteingriffe und mehr kleine elektive Eingriffe, also kleine planbare Operationen machen, kriegen natürlich weniger Geld, weil die einfach nicht das, sage ich mal, in Anführungszeichen vom Geld her wertvolle Patienten gut behandeln können oder dürfen.
Und die gute alte Knieoperation.
Zum Beispiel. Wobei das ja noch relativ gut entlohnt wird.
Ja. Aber ja, das ist ja so einer, der immer als Beispiel angebracht werden für diese elektiven Eingriffe, weißt du, wo die Leute gut abrechnen kannst, weil die liegen nicht lange da, weißt du, die kannst du schnell wieder nach Hause schicken.
Ja, wobei abrechnen. Mittlerweile funktioniert das auch schon nicht mehr so, weil diese DRGs passen sich ja von Jahr zu Jahr an.
Ja, wie gesagt, das ist immer nur dieses landläufige Beispiel für das System, was mir so unterkommt.
Ja, stimmt auch. Es war auch eine ganze Zeit lang so, dass die Patienten dann wirklich also es gibt dann bei diesen DRGs, um das volle Geld zu bekommen für deinen DRG-Fall, gibt es eine untere Verweildauer, eine mittlere Verweildauer und eine obere Verweildauer. Das bedeutet, du musst mindestens die untere Verweildauer haben, um den vollen Betrag zu bekommen. Wenn der Patient kürzer da ist, kriegst du weniger Geld. Egal, ob es daran liegt, dass du ihn einfach so enorm gut behandelt hast oder ob es daran liegt, dass irgendwie du was falsch gemacht hast, der Patient sich selbst entlassen hat. Und dann hast du halt die mittlere Verweildauer, das ist einfach nur der Mittelwert, der hat letztendlich keine Konsequenz. Und du hast halt die obere Verweildauer. Und wenn der Patient halt da drüber liegt und du keinen, sag ich mal, DRG-relevante Zusatzdiagnose erbringen kannst, die letztendlich die längere Verweildauer begründet, bekommst du auch nicht mehr Geld, obwohl der Patient länger bleiben muss, weil es medizinisch indiziert ist. Und das ist dann halt gefährlich.
Ja, das ist, kann eigentlich ja, also alleine wenn man sich das jetzt anhört, das kann nicht des Rätsels Lösung sein eigentlich.
Ja, wie gesagt, der Grundgedanke dahinter ist gut und die Einführung war damals mit Sicherheit auch nicht vollkommener Blödsinn. Aber das Problem ist halt auch, dass es so kalkuliert wurde, dass die Kosten, sage ich mal, gedeckt wurden, aber du nicht wirklich finanzielle Polster anlegen konntest, um jetzt, sage ich mal, die Klinik weiter auszubauen, um zum Beispiel Pflegekräfte besser zu entlohnen, zu fördern oder Arbeitsbelastung zu reduzieren. Dann das war wirklich immer Trimming auf maximale Effizienz, um aus den DRGs, die du aktuell hast, eben dein Krankenhaus führen zu können. Und wenn du dann eben noch versucht hast, einen Plus zu machen, da musstest du halt richtig quetschen, sage ich mal, Daumenschrauben anziehen. Und dadurch kam es dann eben auch, dass immer weniger Pflegekräfte pro Patienten, sage ich mal, kamen und eben auch weniger gezahlt wurde und so. Das soll jetzt alles, also was auch noch mit in die DRGs reinspielen, sind die sogenannten OPS-Codes. Das sind die Abrechnungen für die durchgeführten Leistungen, also der sogenannte Operationen- und Prozedurenschlüssel. Der spielt da auch nochmal rein, wobei der für den generellen Aufenthalt weniger Gewichtung hat, sofern du nicht eine riesen OP da drin hast eben.
Wenn du noch einmal über meine Normentabellen lachst, ihr habt das Gleiche.
Ja, nur bei dir macht es Sinn. Ja, aber wie gesagt, also es sollte jetzt dieses Jahr eigentlich auch eine neue Anpassung und Optimierung von diesem DRG-System erfolgen. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich weiß jetzt gar nicht, wie das ausschaut jetzt durch den ganzen Corona-Kram oder so und ob das nicht eh auch verschoben wird auf nächstes Jahr oder so. Und ich bin auch wirklich gespannt, ob da nochmal wirklich die Auswirkungen der Krise eventuell einen positiven Effekt drauf haben wird, dass dann nochmal nachgebessert wird. Mhm.
Ja, ich kann das Problem damit mit der Abrechnungsmethode ja gar nicht umreißen. Also ich kann dir nicht sagen, wie schlimm das ist oder nicht so. Aber es ist ja offensichtlich, dass wir grundsätzlich ein Problem haben, wie Geld fließt, vor allen Dingen in die Krankenhäuser. Und wohin vor allen Dingen. Und das, aber das mit der Leistung, dass das so auf Effizienz getrimmt ist, das ist ja leider nichts Neues. Das ist ja in mittlerweile nahezu allen Sektoren eigentlich so, dass nichts mehr darauf aufgelegt ist, Polster aufzubauen, sondern das ist immer nur quasi alles spitz auf Knopf. Und das dann könnte man ja fast schon davon ausgehen, dass das ein grundsätzlicher Systemfehler ist.
Ja, ich meine,
dass da erstmal ein Umdenken
stattfindet. Das Lustige ist ja auch, dass die Australier, wo wir das Ganze uns ja abgeschaut haben, mehr oder weniger, die sind mittlerweile ja dabei, das Ganze schon wieder zu reduzieren, beziehungsweise aus manchen Bereichen sogar wieder abzuschaffen, weil sie gesehen haben, dass es nicht das bringt, was sie erhofft haben.
Ja, es hört sich ja so an, als wäre es initial mal eine gute Idee gewesen, aber irgendwo hat man mal eine falsche Abbiegung oder vielleicht eine Evolutionsstufe verpasst des Systems.
Das würde ich gar nicht mal sagen, unbedingt, um ehrlich zu sein, weil man muss ja überlegen, so, wenn ich jetzt, nehmen wir jetzt nochmal die Blinddarm-OP einfach als Beispiel, Wenn du einen jungen Patienten hast, sage ich mal, in unserem Alter, und der kriegt eine Blinddarm-OP, die regulär verläuft, dann hast du absolut null Probleme, den, was weiß ich, dann auch gerade zur unteren Verweilgrenze zu entlassen, sodass du auch noch eine gute Wertschöpfung, sage ich mal, aus deinem DRG-Case bekommst. Und da macht es ja wirklich absolut Sinn, würde ich sagen, sogar. Problematisch wird es dann halt, wenn du arbeitest halt, das ist also Problem, sage ich mal in Anführungszeichen, also das Problem ist halt, du arbeitest mit Menschen und Menschen sind einfach unterschiedlich.
Das bedeutet, halt du kannst auch mal Tabelle.
Ja, eben, genau, das ist das Problem. Und das heißt, du kannst auch mal einen Patienten haben, wo prinzipiell alles glatt läuft, der aber, warum auch immer, keine wirklich, sage ich mal, objektiv quantifizierbaren Komplikationen hatte, aber einfach irgendwie postoperativ so Schmerzen hast, dass du den nicht mobilisiert kriegst und ihn nicht guten Gewissens nach Hause entlassen kannst. Und dann
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil ich habe jetzt nämlich gedacht, so, ja, wenn du dann eben Komplikationen hast oder eben alte und kranke Leute operieren musst, dann kannst du da ja quasi eine Zusatzleistung irgendwie dazu, um diesen Satz halt anzuheben. Aber das ist halt schon richtig, wenn du hast keinerlei quantifizierbare Gründe, warum dieser Fall jetzt abweicht von dem Standardfall, den du irgendwie geltend machen kannst, einfach zu sagen kann, ja, der ist halt anders.
Eben, du hast
dann,
keine...
Das ist halt dein Problem.
Du hast... für solche Fälle einfach keine Freiheiten. Das ist im System nicht vorgesehen. Und das ist halt, sag ich mal, das Hauptproblem mehr oder weniger. Mhm. Wenn du wirklich echte Komplikationen hast, wie, keine Ahnung, aus Versehen den Darm angestochen oder so.
Ja gut, das kannst du aber reinschreiben.
Ja, eben, genau. Wobei ich aber auch sagen muss, also ich habe mir das zum Teil auch mal angeschaut, du kannst dir dann von den Patienten, wenn die entlassen wurden und der DRG-Fall sozusagen fertig angelegt ist, das müssen nämlich zum Glück... Amen dazu. Müssen das nicht die Ärzte machen, sondern dafür gibt es eine extra Kodierungsabteilung, die letztendlich das übernimmt, die ganzen DRG-Cases.
Willkommen in der Bürokratie.
Ja, aber ich habe mir das mal angeguckt. Das ist für einen nicht, ich weiß jetzt nicht, was man genau dafür gemacht haben muss, BWLer oder was weiß ich, ist das so undurchsichtig, weil dann hast du zum Teil einen Patienten, jetzt sage ich mal, der 80 Jahre alt ist, hat gefühlt ein ganzes Buch voll mit Nebendiagnosen noch, aber dann kannst du immer sehen, bei diesen ganzen Nebendiagnosen wird dann markiert, welche sind DRG-relevant und welche nicht. Also das bedeutet nicht automatisch, nur weil da, sage ich mal, 10 Nebendiagnosen sind, dass die auch alle DRG-relevant sind für deinen Fall.
Das hört sich dann fast ja an wie eine Kunstform.
Ist es, glaube ich, auch wirklich. Aber zum Teil
Jiu-Jitsu.
Ja, aber zum Teil, wenn du dir das dann anguckst, welche Nebendiagnosen für den Fall relevant sind und welche nicht, da erschließt sich mir manchmal echt nicht die Regel, sage ich mal. Also was für eine Regel man darauf anwenden kann, ob das jetzt relevant ist oder nicht. Und das scheint mir zum Teil irgendwie ein bisschen willkürlich. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass es willkürlich ist, aber aus medizinischer Sicht nicht nachvollziehbar für mich in manchen Fällen.
Ja,
aber deshalb
meinte ich ja, da sind irgendwie Evolutionsstufen verpasst worden, wo du das hättest anpassen müssen.
Ja, genau. Es müsste,
also, dass das jetzt halt so ein Bürokratiemonster quasi ist, das nicht richtig funktioniert.
Ja, also wie gesagt, ich kenne mich jetzt mit BWL und Gedöns jetzt überhaupt nicht aus, aber ich finde, man sollte irgendwie, sage ich mal, einen extra Pool sozusagen schaffen, aus dem man dann schöpfen kann, wenn man eben solche nicht DRG-relevanten Ausreißer hat, sage ich mal einfach.
Yeah. Yeah,
dass du sagst, okay, das Krankenhaus hat, was weiß ich, pro Jahr 10.000 Fälle oder so und man sagt pauschal, okay, pro Fall kriegst du, jetzt blöd gesagt, eine Mark 50 oder so und aus dieser Pool wird dann nur, sage ich mal, angestochen, wenn du Fälle hast, die nicht über das DRG-System suffizient finanziert werden können.
Das könntest du ja quasi über so einen prozentualen Schlüssel meines Erachtens.
Ja, genau, sage ich ja. Weil
alleine könntest du das ja festlegen, dass du sagst, so und so viel Prozent der Fälle gibt es halt Abweichungen, die du nicht abdecken kannst und die sind dann mit so einem Cheat-Topf quasi abgedeckt.
Ja, genau. Dass du sozusagen für manche Fälle so einen Mulligan hast.
Ja, genau. Der Notgroschen quasi.
Genau. Ja. Ja. Aber das ist halt einfach in der heutigen Wirtschaft, glaube ich, nicht mehr vorgesehen, solche Sachen.
Nö, weil das ist genauso halt wie dieses nette Motto, es ist ja gar nichts, warum sollten wir Reserven anlegen? Das passiert eh nicht.
Ja. Ja, und letztendlich ist
das
es genau...
Das Geld kann man für was an die Aktionäre ausschütten.
Ja. Ja, aber letztendlich... Das, was immer von der Gesundheitspolitik sozusagen gefordert wurde, dass man zentralisieren soll, um die Patienten besser versorgen zu können, weil qualitativ besser, dass das bisher nicht umgesetzt wurde sozusagen, ist aktuell wirklich die Rettung für uns, muss man einfach sagen. Und also
okay.
Ich sag mal, ich stimme ja prinzipiell zu und es gibt ja auch mehr als genug Studien, die sagen, gerade für kompliziertere OPs ist das Outcome von Patienten, die in großen Zentren mit großen Fallzahlen operiert wurden, besser. Das ist ja wissenschaftlich belegt und auch statistisch signifikant.
Ja, es macht auch irgendwie Sinn.
Ja, aber es ist halt, man muss halt auch wieder daran denken, dass dann zum Teil gerade die ländlichen Regionen mit Kreiskrankenhäusern, da musst du dann zum Teil für, wenn du einen Notfall hast, selbst der Krankenwagen eine halbe Stunde fahren bis in die nächste Klinik. Und das kann eigentlich nicht sein, finde ich. Nee. Du brauchst zumindest irgendwie ein kleines Krankenhaus, wo du ein CT stehen hast, wo du und eventuell eine Not-OP machen kannst, weil im Zweifelsfall ist, würde ich sagen, eine Nicht-Top-OP, die aber das Leben rettet, besser als gar keine OP.
Naja, sagen wir mal so, das wären ja wahrscheinlich auch dann, also so lebensrettende Maßnahmen, weißt du, die Zentren kannst du ja trotzdem haben, in großen Ballungsgebieten und sowas, und zum Zweifel kann man dann ja auch Patienten dahin verlegen oder sowas, das macht ja schon Sinn, aber nur das als einzige Stütze zu sehen, das ist ja, also auf einem Bein zu stehen, ist in keinem Fall eigentlich eine gute Idee, deshalb verstehe ich nicht, warum das so warum man das so sagt, dass das anscheinend jetzt der Weg ist, den man machen sollte.
Ja. Und um jetzt sozusagen, weil letztes Mal habe ich ja das Diskussionsthema Digital Health so abgecancelt, sage ich mal, weil ich keine Lust mehr darauf hatte, um da so ein bisschen jetzt noch den Arm hinauszustrecken. Es gibt ja auch zum Beispiel für Schlaganfallpatienten, gibt es ja schon das sogenannte Tempis-Programm, wo Kliniken freiwillig dran teilnehmen können. Da wird dann ein Angio-CT gemacht, zum Beispiel vom Kopf, und diese angiologischen Bilder werden dann letztendlich einfach halt übers Internet an Zentren verschickt, wo die Leute dann eben, also die Fachleute aus der Neurologie und Radiologie, sich die Bilder angucken und sagen können, okay, wir müssen akut irgendwie intervenieren. Oder das können ihr auch machen, einfach durch eine Lysierung, also Auflösung von dem Thrombus. Und dass da eben letztendlich schon von außen, auch obwohl die Klinik keine Fachklinik ist, letztendlich über die Konsultation, übers Internet, Fachleute dazuziehen können. Und eine Freundin von mir macht zum Beispiel auch eine Doktorarbeit darüber, wo dann auch über Tempis diese Bilder übermittelt wurden. Und dann geguckt wurde, okay, ist ein akuter Interventionsbedarf, und dann sogar zum Teil die Fachleute mit dem Hubschrauber in diese externen Kliniken geflogen wurden, um dort dann zu operieren.
Also quasi andersrum, dass du nicht die Patienten zu den Ärzten bringst, sondern die Ärzte genau. Zu den Patienten. Ja, das ist eigentlich eine sehr naheliegende Idee.
Ja, und da finde ich, macht es dann auch Sinn, dass man auch diese, sag ich mal, kleineren Krankenhäuser, die eigentlich nicht die fachliche Kompetenz haben, zumindest als, sag ich mal, so Versorgungshub beibehält und dann einfach.
Und vor allem auch dementsprechend ausrüstet.
Genau, also dass man sagt, die Ärzte okay, einpflegt, die haben ein Notfallkit, sag ich mal, jetzt, um einen Schlaganfall auch intervenieren zu können, haben zwar nicht das Personal dafür, aber das kann man dann, wenn man über die Übermittlung der erhobenen Daten sagt, okay, es ist nötig, dass man dann schnell eben den Arzt dahin bringt und der dort dann eben intervenieren kann.
Die sind ja auch meistens einfacher zu transportieren als schwer verletzte Patienten.
Ja, oder schwer oder kranke Patienten.
Ja. Weißt du, wie der Terminus da ist. Ja. In Aachen gibt es auch das Projekt, das heißt der Telenotarzt. Mhm. Da ist nämlich gerade auch, weil die Städteregion dann doch ja auch schon teilweise sehr ländlich ist, wenn da nämlich dann die Rettungswagen ausrücken, dann wird da nicht gleich immer, also wenn der Notarzt nicht sofort in der Nähe ist, dann fährt halt der Rettungswagen alleine los und hat dann quasi so eine Kamera-Bildschirmausrüstung dabei, und dann wird halt aus dem UKA ein Notarzt zugeschaltet, der dann quasi erstmal vor Ort sagen kann, dann vielleicht so helfen kann, und dann kann halt einer nachalarmiert werden, der dann halt dahin geflogen wird oder eben der Patient dann ausgeflogen wird, aber so, dass du halt eine größere Reichweitenabdeckung hast, mit Notärzten, alleine dadurch, dass du den halt quasi immer in der Tasche hast.
Ja, das ist ja auch, es wurde jetzt ja auch vor...
Habe ich das nicht schon gesagt bei Digital Healthcare? Kann auch sein. Ne?
Das weiß ich jetzt nicht mehr. Oh mein Gott, wir haben uns wiederholt.
Passiert jetzt schon bei Folge 9-10.
Ja. Nee, also jetzt vor 2 Jahren oder so wurde ja auch das Ganze geändert in der Ausbildung vom Rettungswesen. Da wurde jetzt ja der Rettungsassistent, der damals eine dreijährige Ausbildung hatte, ersetzt durch den Notfallsanitäter, der jetzt eine, glaube ich, 4-jährige Ausbildung haben soll, aber dafür auch mehr Kompetenzen bekommt, weil der Rettungsassistent darf offiziell eigentlich auch keine Medikamente spritzen, außer im absoluten lebensbedrohlichen Notfall oder so, sondern sobald ein Patient in der Notfallversorgung präklinisch eine Medizin braucht, egal ob Schmerzmittel oder sonst irgendwas, muss eigentlich ein Notarzt dazukommen, weil nur der die Erlaubnis dafür hat, beziehungsweise auch dafür versichert ist. Und das wollte man eben mit diesem Notfallsanitäter, indem man dem mehr Kompetenzen zuschreibt, wollte man das eben auch ein bisschen lockern, was ja auch in die Richtung geht, dass man eben nicht immer direkt den Notarzt mitschicken muss.
Ja. Ja, wenn es wenige davon gibt, dann musst du ja was anderes, musst du kreativ werden.
Ja.
Ach Gott, das ist alles ein Gefuhrwerke.
Ja. Ich würde sagen, damit können wir das Diskussionsthema dann auch gut beschließen, sozusagen.
Ja, ist eine runde Sache auf jeden Fall.
Ja.
Wir haben es einmal durchexerziert. Du wolltest noch was zur Heiterkeit beitragen.
Genau, ich wollte noch was zur Heiterkeit beitragen. Und zwar als kleines Prä-Oster-Special.
Oh.
Ja, und zwar, was fällt dir ein, wenn ich als angehender Urologe sage, Eier verstecken?
Wirklich jetzt? Verstecken, warum solltest du die? Du solltest die eher finden.
Na, also es geht weniger um mich jetzt als Arzt dann, aber nee, mich hätte es auch gewundert, wenn du damit jetzt direkt irgendwas assoziieren kannst. Und ich wollte einfach nur mal einen medizinischen Funfact sozusagen rüberbringen. Ja. Und zwar gibt's den, hat eigentlich jeder Mensch, also jeder Mann, nicht jeder Mensch, muss den sogenannten Cremaster-Reflex. Und zwar, du lachst, weißt du, was es ist?
Nee, erzähl.
Und zwar der Musculus cremaster ist ein sehr feiner Muskel, der über den Samenstrang letztendlich am Hoden indirekt, beziehungsweise an der Hodenhülle befestigt ist und bei Kontraktion den Hoden anheben kann. Ist beim Menschen, die Sinnhaftigkeit davon diskutiert. Es hieß mal, dass sozusagen das Hochziehen auch durch thermische Reizung sozusagen stimuliert wird, sodass es für die Temperaturregulation.
Wärmer, kälter.
Ja, genau. Okay. Wobei da mittlerweile eigentlich eher die landläufige Meinung ist, dass das mehr über die glatte Muskulatur in der Skrotalhaut bewerkstelligt wird und nicht über den Musculus cremaster. Aber das eigentlich Witzige ist nämlich der Cremaster-Reflex. Der Cremaster-Reflex ist ein sogenannter Fremdreflex. Fremdreflex heißt einfach, du stimulierst an Ort B und die Aktion kommt an. habe ich jetzt B gesagt? Du stimulierst an Ort A und die Aktion kommt an Ort B an. Wohingegen zum Beispiel der Kniereflex, also der Patellasehnenreflex, ist ein Eigenreflex, weil du haust aufs Knie und letztendlich.
Und das bewegt sich.
Genau, bewegt sich auch das Knie. Und der Cremaster-Reflex funktioniert darüber, dass der Musculus cremaster über einen Nerv motorisch innerviert wird, also stimuliert wird, der gleichzeitig für die sensible Versorgung von der Oberschenkel-, Innenseite- und Leistenregion zuständig ist. Das bedeutet, wenn man, da gibt es eine sehr schöne Skizze, weil es ist schwierig, finde ich, ohne Bild zu erklären, wenn man nämlich Cremaster-Reflex googelt und den englischen Wikipedia-Artikel.
Bitte packt das nicht in die Shownotes.
Doch, natürlich.
Das könnte Leute schockieren.
Ich werde das Bild in die Shownotes packen, aber man kann es auch finden, wenn man Cremaster-Reflex googelt und dann den englischen Wikipedia-Artikel sich anschaut. Da sieht man, wie man streichen muss, um den auszulösen. Es ist nur ein toll. Bild und es ist jugendfrei.
Wie? Ja, ich wollte gerade sagen, how could that happen?
Ja, so auf jeden Fall, okay. Auf jeden Fall, wenn man die Oberschenkel-Innenseite bestreicht, dann führt das letztendlich zu einem Anheben des Hodens. Und hiermit fordere ich alle Freundinnen oder Freunde von anderen Männern auf, das gerne mal am Lebensgefährten auszuprobieren.
Ja, ich finde, allen ist ja gerade langweilig.
Ne? Genau, allen ist langweilig. Ja. Da kann man Social Distancing, wenn man seinen Liebsten bei sich hat, mal brechen.
Achso, ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich gespannt, wie du die Kurve kriegst.
Ja, und um nochmal darauf zu kommen, dass es beim Menschen eher weniger Sinn hat, beim Tier hat es insofern Sinn, als dass zum Beispiel unser Anatomieprofessor hat damals gesagt, der deutsche Hirsch.
Der deutsche.
Da hat es zum Beispiel die Sinnhaftigkeit, dass wenn der zum Beispiel über irgendwas drüber springt, und mit den Beinen irgendwas streift, halt nicht dann hängen bleibt.
Das klingt irgendwie nach einer guten Idee. Guter Punkt. Dann passt das nämlich auch mit dem, dass das davor erst an den Beinen quasi.
Genau.
Krass.
Ja, also wie gesagt, wir bei uns.
Eigenreflex wäre da ja ein bisschen blöd, ne?
Ja, das stimmt. Das ist mein Oster-Special.
Okay, damit hätte ich nie im Leben gerechnet.
Und dass was auch noch interessant ist, bei manchen Tieren ist es sogar so, ich habe jetzt leider nicht so schnell herausgefunden, bei welchen Tieren, und ich habe jetzt auch nicht tiefer nachgeforscht, um ehrlich zu sein, aber das stand nur bei dem Artikel zum Cremaster-Reflex noch dabei, ja, dass bei manchen Tieren auch saisonal sozusagen, nur wenn Paarungszeit ist oder so, die Hoden überhaupt außerhalb des Körpers liegen. Wenn sie sozusagen nicht in der Paarungszeit sind, wird einfach über den Musculus cremaster durch eine, sage ich mal, dauerhafte Tonuserhöhung des Muskels die Hoden wieder zurück in den Bauchraum gezogen. Weil auch bei Menschen ist es aus, ja so, dass...
Aus Schutz.
Genau, aus Schutzgründen einfach. Ja.
Ja, das macht ja Sinn.
Bei Menschen ist es ja auch so, dass der Hoden ursprünglich, also in der Embryogenese, aus dem Bauchraum rauswandert, ja, dann letztendlich in den Hodensack. Und dadurch kann es ja auch überhaupt zu Skrotalhernien kommen, wenn sich dann letztendlich die Bauchorgane in das Skrotum ausdellen, wenn da irgendetwas insuffizient ist oder so. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ist halt alles logisch.
Der letzte Satz war jetzt nochmal was. Egal, ja. Hm. Ja, schön. Ich rieche Sendungstitel.
Cremaster-Reflex. Ja, können wir ja gucken, ob wir das als Titel nehmen. Oder wir nehmen Eier verstecken, ist auch ein schöner Titel, ja, finde ich. Ja,
das wäre dann Oster-Special. Oh Gott, ja, das wird nicht langweilig. Ja, wir hätten das dazwischen packen müssen, hätte das ein bisschen die Stimmung abgeholt. Weil jetzt feuere ich natürlich mein verbales Feuerwerk hier ab.
Ja, dann ja, hau mal raus. Ich lese in der ersten Zeile schon einen Ingenieur.
Ja, natürlich, ich mache Ingenieurswitze, du machst Mediziner.
Okay.
Aber wir hören uns dann wieder ganz normal in 2 Wochen.
Ja, tät ich sagen. Ich gucke jetzt gerade nochmal schnell meinen Kalender, aber ja.
Ja, wunderbar, dann gibt's uns wieder regelmäßig.
Genau, ab jetzt
am
wieder
Ende
im normalen Takt.
Des Lockdowns quasi.
Ja. Naja, wer weiß, vielleicht wird es ja nochmal verlängert. Ich hoffe nicht.
Das sage ich jetzt einfach in meinem jugendlichen Leichtsinn.
Ja. Immer schön Finger kreuzen.
Ja. Okay, dann lege ich mal los. Also, ein Ingenieur stirbt und kommt in die Hölle. Da es dort sehr heiß ist und er sich deshalb wirklich schrecklich fühlt, beschließt er etwas zu tun. Die Klimaanlage ist schon seit sehr langer Zeit kaputt, also repariert er sie. Schnell stellt sich eine angenehme Temperatur ein. Die Motoren der Rolltreppe sind auch defekt, also bringt er sie wieder in Ordnung. Nun können die Leute viel einfacher von einem Ort zum anderen gelangen. Da das Bild des Fernsehers sehr körnig und unscharf ist, repariert er die Verbindung zur Satellitenschüssel, weshalb sie nun hunderte Kanäle in HD empfangen können. Eines Tages beschließt Gott, der Hölle einen Besuch abzustatten, um zu sehen, wie sein großer Entwurf funktioniert. Dort angekommen merkt er, dass alle Leute glücklich sind und Cocktails schlürfen. Da fragt er den Teufel, was ist denn hier los? Der Teufel antwortet, hier unten läuft alles großartig, seit du uns diesen Ingenieur geschickt hast. Was? Sagt Gott, einen Ingenieur? Davon habe ich euch keinen geschickt. Das muss ein Fehler sein. Schick ihn sofort nach oben. Der Teufel verneint. Auf keinen Fall. Wir wollen unseren Ingenieur behalten. Wir mögen ihn. Gott erwidert, wenn du ihn nicht auf der Stelle zu mir schickst, dann verklage ich dich. Da muss der Teufel lachen. Und wo genau willst du einen Anwalt herbekommen?
Ja, wahre Worte. Ja, das ist ja schon fast eher ein Anwältewitz als ein Ingenieurswitz.
Er fängt an, er hört auf.
Na, der ist wirklich schön. In der Hölle würde ich auch gerne leben wollen.
Ja, ne?
Ist tendenziell wärmer als im Himmel.
Wahrscheinlich, ja.
Oder zumindest kann man ja über die Klimaanlage die Temperatur regulieren.
Okay. Dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
So. Zu guter Letzt hat uns jetzt noch das Internet im Stich gelassen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach alleine beenden soll. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war wieder eine Folge MedTech Smoothie. Ich bedanke mich bei allen, die uns wie immer zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Ideen, Anregungen, Diskussionen oder so treiben wollt mit uns, dann schreibt uns, kommentiert auf Instagram, Twitter oder sonst irgendwie. Und würde sagen, in alter Frische, wie immer jetzt wieder alle 2 Wochen. Bis dann. bleibt gesund und hoffentlich läuft alles bald wieder normal. Ciao.